Ich sage es immer wieder gerne. Genau der Typ, der das ganze Teil bei Prometheus kartografiert, das ist der, der sich verläuft. Natürlich.
Ja, ich würde auch die Kobra streicheln, Berg. Ne? Das klingt komisch, deswegen lassen wir das einfach so im Raum stehen.
Hohe Welt da draußen. Wir sind's wieder. Steven Spoilberg, euer liebster Film- und Serien-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge. Ihr habt's schon an dem wunderschönen Thumbnail gesehen, welches unsere Social Media schmückt. Hat Sandro wieder mal toll gemacht, aufs Nötigste reduziert. So was Ähnliches hatten wir nämlich schon mal, weil Sandro und ich, wir haben ein Alien-Special gemacht. Mhm. Wen das interessiert, und das ist natürlich heute eng mit heute verknüpft, der kann das gerne nochmal nachholen, sich anzuhören. Wir besprechen da alle Alien-Filme, die es bis dato so gab. Und heute geht's um die Serie Alien Earth. Besprechen wir, aber eben nicht nur Sandro und ich. Wir sind ja die Alien-Dudes von Steven Spoilberg. Das ist einfach so, dass wir beide das machen. Wir haben uns ja auch noch Hilfe dazu geholt. Und wer aufmerksam die letzten Folgen gehört hat, weiß auch, wer das ist. Denn da war nämlich vor ein paar Folgen der liebe Basti bei uns von den Nostromo-Gesprächen. Und der ist nämlich auch heute wieder hier. Wir haben es nämlich damals abgemacht, live on air. Also müssen wir so reinhalten. Wir haben uns selber unter Druck gesetzt. Und der hat natürlich seinen Kompagnon, den Udo, auch mitgebracht. Und deswegen begrüßen wir diese beiden heute. Hallo Basti.
Hallo ihr Lieben und schön, dass wir wieder hier sein dürfen.
Ja, und hallo Udo. Eine neue Stimme bei uns.
Das stimmt. Servus und danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne.
Ich freue mich schon so lange auf die Folge, ja. Also ich habe damals ja auch zugehört, als du zu Gast warst, genau. Da konnte ich leider nicht. Und da dachte ich mir, jetzt ein Nerd-Podcast voller Alien-Freaks, das ist ja großartig. Deswegen fiebere sehr entgegen. Ja.
Cool. So ist das ja heute gedacht. Ja. Also Nostromo-Verschwörung am Anfang, jetzt die Nostromo-Gespräche. Wir haben damals auch in unserer Folge gemeinsam geklärt, warum das umbenannt wurde. Das hat auf jeden Fall, ist nicht ohne, das kam mit Hintergrund. Und trotzdem ist der Titel, der Name ja, auch wenn er ein bisschen zufällig ist, ja schon auch da, weil ihr mit Alien viel anfangen könnt.
Yep. Ganz bestimmt sogar. Die Alien-Reihe, die begleitet uns da alle, und ne, wir ziehen sie ja auch durch, immer Stück für Stück, Film für Film. Und so, ich bin auch total froh, jetzt über diese Serie zu quatschen, weil ich ganz ehrlich ganz viel Redebedarf habe bei diesem Ding und noch mit überhaupt fast niemandem richtig drüber gesprochen habe. Das wird Zeit.
Das wird auf jeden Fall Zeit, und ich hatte es damals erzählt, ich hole es hier nur ganz kurz nach, weil das jetzt dann das dritte Mal wird, dass ich es erzählt habe. Ich habe ja damals diese Alien-Filme gar nicht geguckt. Ich bin da überhaupt nicht irgendwie mit groß geworden oder so. Das hat irgendwie nie geklappt oder hat mich nie so interessiert oder weiß ich auch nicht so genau. Und meine erste so richtige Berührung war wirklich erst Prometheus, als der so ins Kino kam. Das war einfach dann aber eine Zeit, da habe ich mich schon sehr für Filme interessiert und dachte mir, ja, großes Ding, und knüpft da so an und man kann es trotzdem losgelöst gucken von den Originalfilmen. Und seitdem bin ich erst so ein bisschen angefixt, aber habe dann auch nicht weitergemacht. Und dann kam es eigentlich erst mit Sandro, als der dann gesagt hatte, ja, und die kann man sich aber wirklich alle mal angucken und ich hätte jetzt mal wieder Bock und so. Und da fing ich eben an und habe dann diese Reihe auch wirklich sehr, sehr schnell hintereinander weg durchgezogen. Und dann haben wir ein Special zusammen gemacht. Und seither ist das eines der wenigen Franchises im Filmbereich, die ich wirklich als Gesamtwerk einfach total geil finde und mehr davon sehen will. Es gibt ganz wenig große Filmreihen oder Franchises, wo ich sage, ja, da will ich noch über die letzte Figur, die hinten links in der Ecke steht, unbedingt eine eigene Serie haben. Könnte ich mir hier gerne zu Gemüte führen, hätte ich Bock.
Ja, das war, um daran anzuknüpfen, bei mir nämlich genau umgekehrt. Das mag ich immer, wenn so zwei unterschiedliche Perspektiven aufeinander knallen. Der Neueinsteiger, der jetzt in seinen 30ern das erste Mal Alien von 1979 guckt, und ich habe den halt irgendwie mit 12 gesehen, hab mich übelst eingeschissen und hatte einfach Albträume von dem Vieh, und seitdem ist das halt mein Lieblingsfilmmonster. Und was uns natürlich alle eint als so cineastisch interessierte Menschen oder Fans dieses Franchises, halt eben auch, diese Reihe gibt dir noch so viel mehr her als übliche Franchises, weil man einfach als Filmenthusiast so viel lernt, auch wenn man sich diese Filme anschaut. Das Schöne an diesem Franchise ist ja, dass jeder Film einfach so völlig aus den Produktionsbedingungen her und weil es einfach gar keine richtige Outline für dieses Franchise gab, weil es damals einfach noch keine Franchise gab, jeder Film für sich selbst irgendwie was ganz Eigenes hat. Mhm. Und deswegen auch irgendwie, das ist so die einzige Reihe, wo man sagt, ach, jetzt habe ich aber mal Bock auf den Film oder oh, jetzt habe ich mal wieder Bock auf Aliens von Cameron und so weiter. Da würde ich gern mal, bevor wir hier ins Detail mit der neuen Serie gehen, nochmal von euch wissen, jetzt wo wir richtig Zeit auch für das Thema haben, wie war es denn bei euch? Wann seid ihr Alien-Fans geworden und was ist vielleicht auch so ganz kurz gefasst, was ist für euch der Grund, warum ihr so fasziniert von diesen Filmen seid und was ist vielleicht sogar euer Lieblingsfilm und warum ist es Teil 1 oder 2?
Basti, leg los.
Ich wollte gerade sagen, ich lasse dir den Vortritt, weil ich habe ja in unserer Folge schon mehrfach gesagt, aber du hattest noch nicht die Gelegenheit, deswegen mach du erst mal und ich lasse mich denn an.
Also ich glaube, der erste, den ich richtig wahrgenommen habe und der bei mir auch nach wie vor, ich glaube, den größten Stein im Brett hat, ist Aliens von Cameron. Der hat mich ganz, ganz früh völlig von den Socken gehauen und das ist auch nach wie vor so mein Go-To-Streifen in der Reihe. Den liebe ich über alles. Und der erste kam tatsächlich dann erst irgendwann danach, den ich auch sehr schätze und liebe. Und dann bin ich durch den Rest der Reihe im Endeffekt dann relativ chronologisch dann da durch. Ich kann gar nicht sagen, wie jung ich war, als ich Aliens gesehen habe. Ich weiß es nicht mehr, aber also wirklich muss noch recht früh gewesen sein. Und der hat für mich immer noch so alles da drin. Aber du hast es schon total geil auf den Punkt gebracht. Da hat halt jeder Film durch die Produktion, durch die Regie, durch die ganzen Umstände und auch ein bisschen die Jahreszahlen so eigene Trademarken, so eigenen Kosmos und nochmal so einen eigenen Vibe irgendwie dahinter. Das schätze ich ganz unglaublich. Und deshalb kann ich eigentlich selbst mit zum Beispiel Alien 4, über den haben wir auch bei uns gequatscht, auch dem noch total viel abgewinnen, weil ich da viel von diesem Stil, den Genet da reinbringt, total gerne mag und diese Eigenheiten, die da sind, auch wenn ich viel am Ende zu meckern habe, ne? Aber finde ich gut. Aber so Ranking-seitig, ganz klar, erstmal die 2, die 1, die 3 und dann kommt der Rest so irgendwie dahinter. Und ja, dann habe ich mir natürlich die Sachen wie Prometheus und Covenant und diese ganzen Geschichten auch alle angeguckt, aber die stehen für mich so ein bisschen auch noch an der Seitenlinie, obwohl sie irgendwie dazugehören. So, also ich stehe vor allem erstmal auf die Kernreihe, inklusive auch des Neuesten, dem ich tatsächlich auch viel abgewinnen kann, auch wenn es natürlich Kritikpunkte irgendwie gibt an Romulus. Berg, ich muss noch mal ganz kurz zwischenfragen, weil mich das super interessiert. Wenn man eingestiegen ist mit Prometheus, ist das für dich dann, weil es dein erster war, immer noch der, wo du sagst, das ist auch mein Liebster?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich mag den total gerne und das ist, glaube ich, vielleicht auch der, den ich doch schon am ehesten rewatchen würde, weil ich mich da am wohlsten fühle irgendwie mit. Aber ich finde auch die anderen großartig. Also ich kann dem ersten wahnsinnig viel abgewinnen. Ich finde so toll, was der erschaffen kann. Und der ist uralt ja gefühlt, so aus der heutigen schnelllebigen Zeit, wie Filme so rauskommen. Und du hast nachdem du vielleicht auch sogar einen sehr guten Film geguckt hast, die Woche drauf hast du den fast vergessen. Also das kommt ja heutzutage so oft vor. Und das passiert ja halt einfach bei Alien 1 nicht. Das ist einfach so ikonisch und hat so viel geprägt und beeinflusst. Und den finde ich schon mit als einen der besten auch. Aber ich habe eben auch mit allen anderen so Spaß gehabt. Und ja, auch ich habe viel bei der 4 zu meckern, aber ich finde genau das, was diesen komischen, weirden Stil, den Geneta hat irgendwie, der hat da viel ausgemacht. Ich fand den dritten halt schwierig. So. Da habe ich auch nicht viel Gutes dran gelassen. Das liegt aber einfach an den Effekten, die scheiße gealtert sind. Also da haben sie ja so das erste Mal so richtig, richtig mit CGI dort so Sachen gemacht. So. Also, die so richtig computermäßig aussehen. Und also dieser Look, dieses Computermäßige ist halt da total extrem und auch extrem scheiße. Also es sieht halt wirklich kacke aus, finde ich so. Damit konnte ich nicht viel anfangen, aber ich hatte mit allen Spaß, auch mit Romulus hatte ich Spaß. Ich kann allen was abgewinnen.
Du wirst Augen
machen. Das ist ein Klugscheißer-Podcast, musst du aufpassen. Der Sepp wird jetzt nämlich dich gleich korrigieren, dass das nämlich gar keine CGI-Puppe war, sondern nur vor Greenscreen gedreht wurde und schlecht reingecroppt.
Richtig. Ja, gut, Entschuldigung. Ja. Aber es sieht wirklich so künstlich beschissen aus, wie es nur geht.
Es gibt nur 2 Sekunden, gibt's nur in dem Film CGI. Der Rest ist komplett rotoskopiert und das war eine Scheißarbeit. Mhm. Und sieht auch entsprechend natürlich auch aus, weil rein rotoskopieren ist halt die Zeit bei den Effekten und alles so dunkel schon ganz schön scheiße gewesen. Also eine Sauarbeit.
Aber bei Alien 3 ist es tatsächlich dann, um das noch kurz zu ergänzen, der ist bei mir gewachsen und den rettet halt vor allem wirklich seinen Extended Cut. Weil diese 20 Minuten mehr tun dem Film halt auch wirklich gut. Allein das Intro macht ja einen ganz anderen Film dann, ne? Aber ja, gut. Wie ist es trotzdem nochmal, Basti, bei dir, auch vielleicht für die Leute, die die andere Folge noch nicht gehört haben. Kannst du uns kurz nochmal erwähnen, in welcher Folge Basti zu Gast war, Berg?
Boah, jetzt erwischst du mich ja eiskalt. Ich höre einfach bestimmt wieder irgendeinen abgefahrenen Folgen. Du willst einfach wieder nur den Folgentitel hören. Ich kenne dich doch.
Ja.
Das ist doch vollkommen klar.
Das war auf jeden Fall nicht so lange her.
War das Gangsterbanden im Vatikan?
Das kann sein, ja.
Ja, mit nackte Kanone, stimmt.
Ja, es war Gangsterbanden im Vatikan. So sieht's aus.
Genau. Aber was ich zumindest sagen kann, ich habe chronologisch gesehen, also wirklich den ersten gesehen. ZDF Montagskino gab es damals noch. Das wurde noch anmoderiert und da lief dann der Alien-Film. Den habe ich mir heimlich aufgenommen, habe am nächsten Tag gesagt, ich habe Bauchschmerzen, Mama, ich muss zu Hause bleiben. Und dann habe ich mir dann früh, nachdem alle auch schön auf Arbeit gegangen sind, den Film reingezogen. Und dann der zweite, der dritte wirklich chronologisch. Und ja, also ich bin da wirklich echt voll drin. Ich habe auch, die Videokassetten, die müsste ich irgendwie im Keller auch sogar noch unten haben, die aufgenommenen. Genau. Und habe mir damals auch, als diese Quadrologie-Box rauskam, kennt ihr die, diese neunteilige DVD-Box da?
Ja.
Genau, die hätte ich mir damals auch wirklich gekauft, als die rauskam. Das ist wirklich so ein Ding, steht bei mir auch immer noch im Regal. Da ist wahnsinnig viel Bonusmaterial drauf, was auch übrigens auf die aktuellen Blu-Rays im Moment übertragen wird, aber trotzdem in dieser SD-Qualität bleibt. Genau, und ich kann wirklich sagen, seit Anfang, Mitte der 90er bin ich wirklich da in diesem Alien-Universe drinne. Und umso mehr bin ich gespannt, was wir denn da heute kommen wollen, werden.
Ja. Fast 50, also 46 Jahre später, nach Teil 1, sind wir jetzt also bei Alien Earth. Wir hatten noch nicht das Vergnügen mit den lieben Tierchen aus dieser Reihe, dass die mal auf der Erde rumspringen. Das sollte diese Serie jetzt zumindest dem Titel nach anders machen. Und ich war ja zuerst schon mal irgendwie natürlich begeistert. Das war ja auch, glaube ich, relativ zu der Zeit, als Sandro und ich das Special gemacht haben, dass das so bekannt wurde, dass das kommen wird. Das war so ungefähr auch dieser Zeitraum. Seitdem wussten wir, es wird eine Serie kommen und ich dachte mir, ach Mensch, bin ich jetzt gerade in so einer Filmreihe drin, bin richtig angefixt, dass ich da mehr von sehen will, jetzt kommt eine Serie. Und dann wurde mit angekündigt, dass diese Serie maßgeblich von Noah Hawley kommt, der ja meine absolute Lieblingsserie of all time gemacht hat, Fargo. Und da dachte ich mir, gut, jetzt das ist eine Kombination, ich bin gespannt. Deswegen war die Vorfreude aus zweierlei Gründen wahnsinnig groß bei mir.
Ja, das kann ich gut verstehen, denn Fargo fand ich auch überragend. Mir hat die Serie tatsächlich, oh je, jetzt werden Leute mit Stein werfen, aber die werfen vielleicht erstmal zu euch rüber. mir hat die Serie tatsächlich besser gefallen als der Film. Ich bin da besser reingekommen, ich fand die ersten Staffeln ganz, ganz großartig. Das hat mich so mitgezogen und auch jede Staffel für sich so fast wie ein Meisterwerk. Also wirklich richtig geiler, langer, toller Film, wo ich total tief eintauchen will mit super Performances und auch einfach verdammt vielen guten Ideen. Deshalb dachte ich, wenn der Mann das macht, werde ich es mir auf jeden Fall angucken. Ich meine, okay, klar, Alien gucke ich mir eh an, aber da hatte ich dann einfach direkt richtig Bock. So.
Ja. Und das Ding ist also, ich kann das ergänzen, ich habe jeder Staffel von Fargo eine 10 von 10 vergeben. Ich will da gar nichts dran mäkeln. Ich hatte in Staffel 4 das erste Mal so meine Probleme mit dem Reinkommen. Ich habe das aber hinten raus verstanden und mir gesagt, ja, wenn man das so macht, dann muss man es so machen und dann ist es auch geil.
Genau, um daran anzuschließen, ist eigentlich fast Quatsch, darüber zu reden. Ich habe mich natürlich auch wie Sau gefreut, weil A, eine Prämisse aufgegriffen wird, die, ich glaube, das erste Mal in der Marketingkampagne zu Alien 3 uns versprochen wurde, mitten der 90er. Die Viecher kommen auf die Erde, geil. Dann haben sie uns noch mal kurz angeteased am Ende von Alien 4 und dann haben sie uns einfach da sitzen lassen mit. Und allein das jetzt endlich mal zu tun, diese altbekannten Pfade zu verlassen, weil da muss man ja sagen, rein inhaltlich, auch wenn die Inszenierung und so immer was anderes ist, aber rein inhaltlich sind die Plots von Alien jetzt nicht die Stärke, so, ne? Das muss man sagen. Und deswegen einfach mal den Schauort zu wechseln, in die Vergangenheit zurückzugehen. Gut, das hat Ridley Scott auch gemacht. Aber einfach da auch mal zu sagen, ja, wir versuchen uns da jetzt mal lose zwischen dem Kanon zu positionieren und eine ganz eigene Geschichte auf der Erde zu erzählen. Ja, Mann, Gaby, Baby, gib mir das jetzt und lass es. Ich bin halt vor allem gespannt gewesen, wie Noah Hawley das sinnvoll in diesem Kosmos, der ja nun wirklich nicht wirklich tief ergründet ist, der ganze Weyland-Yutani-Kram, das Mysterium um die Nostromo, was da alles passiert ist. Du hast also im Prinzip, du kannst so viel richtig und so viel falsch machen. Also deswegen war meine Grundeinstellung erstmal, ich bin ganz gespannt, wie sehr sich das jetzt in diese große und ganze einfügt. Und bei Alien ist es immer so, ich habe gar keine Erwartung. Also ich freue mich immer, wenn irgendwas bei Alien kommt, aber ich weiß auch gar nicht so richtig immer, was ich dann davon haben will. Das ist bei Romulus genauso gewesen. Da war ich dann so, ja, eigentlich habe ich bekommen, was ich wollte, aber irgendwie wollte ich auch was Neues. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, du darfst auch nichts Neues machen. Irgendwie, weil man steht ja auf den Kram, den man halt schon kennt. Das ist immer so ein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin da immer sehr befangen zwischen, ich will einfach nochmal das Gleiche, aber ich ärgere mich, wenn ich nochmal das Gleiche kriege bei Alien. Es ist bei keinem Franchise so sehr, dass ich dir überhaupt nicht sagen kann, was ich eigentlich von dem Produkt am Ende möchte, wie bei Alien. Und deswegen finde ich es gut, dass mit Noah Hawley da jemand reingegangen ist, der eine ganz eigene Vision hatte. Das kann man schon mal sagen. Alien Earth ist auf jeden Fall sehr anders als alles, was wir bisher hatten.
Ich würde vielleicht den Punkt kurz aufgreifen, weil du sagtest, uns ist es ja versprochen worden, dass sie auf die Erde kommen und dass du das auch schon ein bisschen sich drauf gefreut hast. Und bei mir war es überhaupt gar nicht so. Ich wollte das überhaupt nicht sehen. Ich fand es ja cool, dass wir mal weg von der Erde sind, dass das irgendwo in welchen dunklen Raumschiffen passiert, ich vielleicht sogar noch andere Welten sehen kann. Das hat mich auch schon ein bisschen gereizt. Deswegen fand ich das bei Prometheus und bei Covenant auch schon toll, dass die da auf irgendwelchen wildfremden Planeten da drum rennen. Und deswegen war ich erstmal ein bisschen skeptisch. Und als ich dann gesehen habe, wer das dann macht, dann dachte ich mir, okay, ich lasse das einfach alles auf mich zukommen. Und ab da war es mir egal. Ich habe auch keinen Trailer im Vorfeld oder sowas gesehen. Ich habe bloß das furchtbare Poster gesehen, das mir überhaupt nicht gefällt. Mit diesem Alien, mit dieser Erde so reingearbeitet, das fand ich immer so ein bisschen. Aber ansonsten.
Weißt du, Basti, warum ich mich auf die Erde gefreut habe? Noch ein kurzer Nachtrag. Ich habe immer so diese. Bei mir ist die Erde, bei Alien ist immer Blade Runner. Weil so sieht die in meiner Vorstellung seit ich das gesehen habe aus, weil ja auch bekannterweise zwei Werke von Ridley Scott und er schon hier und da auch angedeutet hat, das ist eigentlich die gleiche Welt, aber die rechtliche Lage bringt das halt so ein bisschen, also macht mir dann Strich durch die Rechnung. Und ich habe mir die Erde immer wie Blade Runner vorgestellt und ich wollte das so ein bisschen sehen. So, ne, und diese Welt dann einfach verstehen, warum ist denn das Tolle an Alien ist ja auch einfach wieder, wir gucken auf alte Röhrenbildschirme, aber haben Transhumanismus-Themen und sowas oder Replikanten oder eben halt Androiden und sowas. Also dieser Mix einfach aus diesen völlig veraltet wirkenden Technologien und diesen philosophischen Fragen. Und das passte eben auch so gut immer für mich in die Vorstellung von Blade Runner. Und ich hätte das gern mal gesehen, was ist denn Weyland-Yutani eigentlich? Was sind denn das für eine Corporation und sowas? Und ich habe jetzt irgendwie so gehofft, dass das Noah Hawley so ein bisschen für mich ergründet und irgendwie hat das gemacht und irgendwie auch überhaupt nicht.
Ja. Jetzt ist die Serie ja da, von FX, also Fox Extended gemacht. Noah Hawley als der Ideengeber, sag ich mal, und der das Ganze so mit in der Hand hält. Es sind 8 Folgen. Bei uns sind die ja erschienen auf Disney, weil es ja auch auf Hulu gelaufen ist. Die meisten Hulu-Sachen laufen ja bei uns eben auf Disney. Und wenn man mal kurz eingeht, worum geht's eigentlich bei Alien Earth? Wir liegen in der Zeitlinie der Alien-Filme ganz kurz nach Prometheus und Covenant und ganz kurz vor dem ersten Film Alien. Da sind wir erstmal zeitlich angesiedelt und es geht im Wesentlichen darum, dass die Welt schon sehr futuristisch ist. Also die ist halt nicht, es gibt keine Länder mehr in dem Sinne, sondern es gibt einfach nur Gebiete von, die von 5 Gebiete, die von Unternehmen, ja, die jeder irgendwie für sich eine eigene Agenda und eine Funktion und ein Ziel haben, stehen. Unter diesen Unternehmen ist die Erde aufgeteilt. Eins davon ist eben Weyland-Yutani, unter anderem eins davon ist dann auch, wo wir dann später da mal tiefer reinsteigen in die Prodigy Corporation, der Boy Cavalier vorsteht. Und wir haben die Situation, dass wir auch wieder sehen, wie ein Schiff mit Exponaten aus dem Weltraum zurückkommt, eine Forschungsmission, die verschiedene Kreaturen in sich aufgenommen hat, um sie eben zur Erde zurückzubringen, um an ihnen zu forschen und so weiter und so fort. Darunter natürlich auch unsere berühmten Xenomorphen, aber auch ein paar andere Tierchen, die wir noch nicht gesehen haben, die allesamt sehr interessant sind. Und dieses Schiff stürzt ab auf der Erde aus Gründen, die wir im Verlaufe der Serie gezeigt bekommen. Und das Blöde ist, es ist ein Schiff von Weyland-Yutani, stürzt aber ab auf dem Gebiet von Prodigy. Und natürlich möchte Prodigy sich natürlich diese Exponate, die auf diesem Schiff sind, sichern. Und Weyland-Yutani möchte die natürlich gesichert haben und zurückbekommen. Und das ist eigentlich das, worüber wir uns im Kern hier unterhalten. Es ist also wirklich, dieses Schiff stürzt ab. Die Kreaturen sind theoretisch frei, werden dann eingefangen und dann geht es wirklich um dieses Kräftemessen dieser Unternehmen. Und dann lernen wir eben kennen, worum es vor allen Dingen in dem Unternehmen Prodigy geht. Denn das Wesentliche auf der Erde sind, dass es neben Menschen natürlich auch noch Cyborgs gibt. Das heißt also Menschen, die erweitert wurden durch Maschinenteile oder andere synthetische Sachen. Dann gibt es eben die Synths. Das sind halt einfach das, was wir als bei Blade Runner als Replikanten kennen, also komplett künstlich erschaffene Wesen oder Androiden, je nachdem, you name it. Und es gibt dann noch, Prodigy hat Hybriden entwickelt, die quasi synthetische Körper haben, aber echte Seelenverstand, wie man es nennen möchte, von echten Menschen in diese künstlichen Körper transferiert. Das ist also die Konstellation, der wir uns gegenüber sehen. Wir haben diese Unternehmen, wir haben diese verschiedenen Technologien von Menschen und künstlichen Menschen und zwischen all denen haben dann die lieben Tierchen, die wir so lieb gewonnen haben, Platz. Ja, und das bekommen wir erstmal ziemlich eindrucksvoll in Folge 1 gezeigt, wie eben das aufeinander trifft. Und da muss ich halt als erstes gleich sagen, was du gesagt hast, Basti, genau das bekommen wir. Wir sind zwar auf der Erde, aber wir sehen wahnsinnig viel in dunklen, cool designten Raumschiffen, die wir so kennen, weil wir viel an der Absturzstelle sind und noch nicht sofort mit diesen ganzen Erdensettings so krass konfrontiert werden. Hast du das positiv aufnehmen können in der ersten Folge?
Ja, die erste Folge hat mich erstmal ja mal komplett erschlagen. Also das war wirklich so ein Puff, 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 Puff. Da hast du einen ganz kurzen Rückblick, wo ich so das Gefühl hatte, geil, wir sind hier auf so einem Raumschiff, das stürzt gleich ab, mal sehen, wie lange das geht. Und nach 10 Minuten sind wir eigentlich schon auf der Erde und haben da dieses Bedrohungsszenario durch dieses abgestürzte Raumschiff. Und dann werden die ganzen anderen Handlungsstränge aber auch schon nebenbei aufgemacht. Das heißt also, du hast eine komplette Flut an Informationen, die auf dich eingetrichtert wird, zufliegt und da musst du erstmal sortieren. Da habe ich tatsächlich erstmal noch die zweite Folge gebraucht, um das erstmal sacken zu lassen und erst wirklich bei der dritten hatte ich das Gefühl, angekommen zu sein, dass ich merke, aha, alles da. Ich habe jetzt grob verstanden, was haben wir denn hier eigentlich für Bestandteile? Spoiler vielleicht vorweg, es gibt noch mehr Bestandteile, es ist noch komplexer und wenn ihr mich fragt, die Serie, die erste Staffel gibt eigentlich so viel Stoff und Ideen für mindestens 2 eigentlich schon her. Und deswegen war es am Anfang tatsächlich erstmal so ein mich da durchwühlen, muss aber sagen, es hat mir trotzdem gefallen. Ich habe bloß ein bisschen gebraucht. Vielleicht mal an euch gefragt, wie ging euch denn da dieser Start in dieser ersten Folge?
Ich überlege gerade, aber ich kann es fast copy-pasten. Also das hat Disney auch schon schlau gemacht oder Hulu, 2 Folgen zu veröffentlichen. Ich glaube, nach der ersten wären viele Fragezeichen gewesen. Am Ende von Folge 2 haben sie mich dann ja mit Stinkfist von Tool sowieso gehabt. Also war so doppelt überraschend. Da habe ich gesagt, ja, alles klar, Noah, jetzt hast du mich irgendwie dann doch. Und ab Folge 3 war es drin, weil du wusstest klar, wie sind die Figurenkonstellation, wer ist der eigentliche Protagonist und was ist die übergeordnete Handlung, wer ist so ein bisschen antagonistisch veranlagt und was macht das Alien eigentlich in der Zwischenzeit? Ja, das hat ja in den ersten 2 Folgen auch schon viel Spaß gehabt, muss man sagen. Und was mir noch nicht ganz klar war, ist eben, wie du gerade sagtest, diese übergeordnete Geschichte mit der Maginot war das, glaube ich, also der Quasi-Nostromo, wie sich das da einfließt. Ich verstehe im Prinzip, warum Noah Hawley den Weg gegangen ist, dass er uns das nicht chronologisch erzählen will, dass er uns aber trotzdem ein bisschen anfüttern muss, damit wir zumindest verstehen, was das Ganze ist. Ich hätte es mir jetzt aber im Nachhinein fast noch spannender gefunden, wenn wir dieses Mysterium erst mit den Figuren ergründet hätten. So, ne? Aber ich meine, weil, was kann man ja sagen, das ist auch kein Spoiler, viele werden es auch schon gehört haben, es gibt eine signifikante Flashback-Folge mitten in der Staffel, die einfach alles erzählt, was an Bord dieses Schiffs da was Absturz passiert ist. Und ich glaube, ich hätte es fast besser gefunden, das aus den Augen der Hybriden und vor Ort, der Menschen einfach vor Ort mit entdecken zu können. So wusste ich halt einfach schon, was ist. Und das hat den Ganzen noch ein bisschen Spannung genommen. Und ich war dann eher daran interessiert, was ich hinter, also was hat er mir denn bitte noch nicht gezeigt? Weil er, na, wir kriegen natürlich nur so viel zu sehen, dass noch so ein bisschen Tension da, dann da bleibt. Also insgesamt, worauf ich hinaus will, ich finde, er hat es fast ein bisschen zu kompliziert erzählt. Für mein Empfinden hat sich mir nicht ganz erschlossen, warum er diesen Weg so gegangen ist. Aber bevor ich dazu sehr jetzt vielleicht auch in so eine Art Kritik abdrifte, nochmal in deine Richtung gefragt, Udo, wie hast du die Serie gesehen? Hast du die auch so wöchentlich geschaut? Oder vielleicht war das auch ein Problem? Ich habe sie jetzt halt, ich habe halt die Folge, die Serie bis zur Hälfte geschaut. Dann habe ich irgendwie 4 Wochen gewartet und dann bin ich wieder so eingestiegen. Das war vielleicht für mich auch ein Problem dann.
Ich habe es tatsächlich genauso, wie die Ausstrahlung war, auch verfolgt und tatsächlich meistens auch direkt morgens geschaut. Als die Folge raus war, direkt morgens so in meinen Morgenablauf eingebaut und habe jetzt dann heute nochmal für den Podcast während der Arbeit so die ersten 6 Folgen zumindest nochmal gerewatcht, um nochmal so richtig reinzukommen und auch viele Dinge ein zweites Mal zu erleben und vor allem meine Highlights auch ein zweites Mal zu erleben. Und für mich ist jetzt gerade auch beim zweiten Durchlauf, muss ich sagen, ich habe 2 Highlights notiert, was jetzt reine Folgen angeht, und die erste ist dabei, weil ich die wirklich toll finde. Ich wollte auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, Sandro, was du vorhin gesagt hast. Also, wenn es nach mir ginge in diesem Alien-Universum, könnten die wegen mir auch alle 3 Jahre einen neuen Film machen, der eigentlich fast immer genau das Gleiche zeigt, nur mit einem neuen Regisseur, der so seinen eigenen Stil da reinbringt. Und mich würde man damit Jahrzehnte bei der Stange halten und ich wäre damit echt glücklich und zufrieden, wenn das geile Leute sind, die geile Ideen haben und so. Und das muss ich halt auch in dieser Staffel feststellen. Mir gefallen ganz besonders die Parts, die halt auch ganz besonders dieses Alien-Ding transportieren. Und deshalb sind so die Highlights genau die beiden genannten schon, die erste und die fünfte, diese Flashback-Folge. Da bin ich total drin, weil ich dieses Feeling so mag, weil ich da auch die Designs total mag, weil ich da ganz besonders die Kameraführung auch mag, wie das so läuft in diesen Gängen im Raumschiff und so weiter. So das ganze Zusammenspiel der Figuren und dadurch, dass man das nicht in kompletter Filmlänge hat in der 5, finde ich da auch sehr spannend, dass einfach recht viel ausgespart wird, was die Charaktere angeht und man da sehr viel selber reindenken, reininterpretieren oder auch einfach mal ein bisschen in sich gehen kann, wie man das so selber für sich fühlt, ohne dass einem da diese Folgen alles vorkauen. Aber ja, beim allerersten Mal war ich in der ersten, das ging mir wie dir, Basti, in der ersten Folge erstmal sehr durchgeschleudert. Fand ich aber gut. Also mich hat das sehr reingezogen und ich hatte direkt Bock weiter zu gucken, weil so viel Mysterium aufgeworfen wird, dass ich da wissen wollte, so was haben wir hier, was passiert hier, was sollen diese ganzen Handlungsstränge und was sollen diese neuen Viecher, die man dann irgendwie schon um die Ohren bekommt und so. Also das fand ich sehr spannend als Auftakt. Berg, wie ging's dir damit?
Also ich hatte das Gefühl eben auch, dass ganz schön viel kommt und da war es gut, dass es 2 Folgen waren. Ich habe dann auch wirklich gleich beide Folgen geguckt, hintereinander weg, und da hat mir das diesen Überforderung auch ein bisschen genommen. Wobei ich jetzt retrospektiv einfach auch sagen muss, und da glaube ich, da hat Sandro einen Punkt, das ist ein bisschen kompliziert erzählt, weil man merkt ja, wenn man alle Folgen geguckt hat, okay, so viel ist es ja jetzt eigentlich dann gar nicht, so von der Weite, wo es spielt, sondern das meiste spielt sich dann im Nimmerland sozusagen, wir nennen es jetzt gerne mal so ab, auf dieser Insel, in diesen Kernen der Story, mit diesen Hybriden, mit dieser Firma und so weiter. Das ist ja schon Dreh- und Angelpunkt. Klar, es ist da viel rechts und links über, dass man viel, viel mehr noch erzählen könnte, aber im Kern geht es darum. Und was ich aber ganz, ganz positiv direkt vom Anfang an mitgenommen habe, für mich ist es die hohe Kunst, so einem Erbe, so eine Filmreihe, die so viel geschaffen hat, die so viele Leute lieben und die so ikonisch ist. Es ist so schwierig, das richtig zu huldigen, ohne altbacken zu sein. Und ich finde, das haben sie vom ersten Moment perfekt gemacht. Ich sehe dieses Schiffsdesign, ich sehe diesen Look von allen möglichen Sachen, von der Inneneinrichtung über die Kameraführung bis hin zu den Klamotten, die alle anhaben. Und sehe, das ist genau das, was ich kenne, aber es fühlt sich nicht altbacken, sondern im Gegenteil total modern an. Das finde ich richtig toll und das macht die Serie perfekt.
Mhm. Ja,
Ja, ich glaube, wenn man der Serie, das kann man, ich würde das auch fast gar nicht hier, glaube ich, in der Runde zu einer Disposition, Abstimmung geben. Ich glaube, da können wir uns relativ schnell drauf committen, dass die handwerklich und einfach vom Production Value und vom Look und also da hat die haben die einfach ihre Hausaufgaben gemacht. Die war ja auch schweineteuer, muss man einfach mal dazu sagen. Die war teurer als Shogun, glaube ich, das war bis dato die teuerste Hulu-Serie. Und die sieht auch toll aus. Also das hättest du auch im Kino gucken können. Hätte ich mir sogar gewünscht bei einigen Szenen, muss ich ehrlich sagen. Weiß nicht, ob, also belehrt mich gerne, wenn ich da falsch liege, aber da gibt es, glaube ich, nichts zum Rütteln, oder?
Also man sieht ziemlich genau, in welche Folgen das Geld geflossen ist und in welchen Folgen die wirklich, wirklich jeden Cent da gespart haben. Also es gibt so ein paar Folgen, super dialoglastig, die sich nur in irgendwelchen Zimmern abspielen. Und da gibt es teilweise nur 3 Kameraeinstellungen. Ich dachte mir, das musst du erstmal drauf haben, in der Serie 2025 nur 3 Einstellungen zu drehen. Und wirklich nur 3 Einstellungen zu drehen, also nicht hier auf Coverage oder so. Das war schon geil. Zum Glück hatten dann die Dialoge dann eben halt auch genügend Spannung und Tension. Aber ja, die Effekte und gerade die Ausstattung ist schon ganz schön überzeugend. Das hat mich auch abgeholt. Mhm.
Ja. Und im Kern find ich es eben toll, dass die Serie sich eben gerade, weil du es gerade eben angesprochen hast mit den guten Dialogen und diesen Themen, die da auch behandelt werden, es behandelt für mich ein großes Thema, welches ich in Science Fiction am liebsten mag. Ich mag am liebsten in Science Fiction, wenn es um diese Hybridmenschen geht. Also ich fand es bei Blade Runner schon immer ganz faszinierend, diese Androiden, die eigentlich menschlicher sind als ein Mensch selber, und dieses Thema da reinzubringen. Wo hört Maschine auf? Wo fängt Mensch an? Wo fängt eigener Wille, eigener Verstand und sowas an? Und wo hört's auf? Finde ich immer ein geiles Thema. Und das Ganze wird hier ja wirklich eigentlich gar nicht in Frage gestellt, weil man ja sagt, das sind zwar künstliche Körper, aber der Verstand, der in den Körpern ist, ist ja von einem echten Menschen. Und trotzdem wird immer wieder in dieser Serie die Frage diskutiert, ne, es sind eigentlich gar keine Menschen. Und das finde ich, das hat mich halt total, mich persönlich einfach abgeholt, weil ich das ist eines meiner liebsten Sci-Fi-Themen. Und dass das hier kombiniert ist mit dieser Alien-Welt, das hat mich halt total abgeholt, dann bei allen Folgen, wo es dann eben immer wieder sich darum dreht.
Da hatte ich erstmal, glaube ich, einfach sehr starke Schwierigkeiten mit, weil es gar nicht so mein Lieblingsthema ist, sondern also gerade in diesem Alien-Universum ist halt so dieser Horroraspekt für mich und dieses Düstere und dieses Kammerspielartige oft einfach ein riesenzentrales Ding, weshalb ich da gern reingehe. Also wirklich gar nicht so ausgefeilte große Geschichten, sondern vor allem halt der Style, dass ich was sehe, was ich geil finde, dass ich was fühle, was ich bedrohlich finde, dass ich unglaublich geiles Sounddesign höre und all diese Dinge, was die Serie ja alles liefert, aber dann kommen halt diese anderen Themen obendrauf und gerade so diese, was Ridley Scott da gemacht hat, so mit seinem Prometheus und Covenant, wo es dann rüberging zu den Androiden und so weiter, ne? Das fand ich schon sehr schwierig und deshalb hatte ich hier erstmal Probleme, mich drauf einzulassen, weil es dann so in eine neue Richtung ging. Ich habe damit gerechnet, dass der Hawley das macht, dass der da auch wirklich ganz neue Dinge mit reinbringt. Dafür ist er bekannt und da ist er auch gut drin. Aber ich war erstmal skeptisch, was diese Parts angeht. Ich wusste nicht genau, mag ich das dann am Ende oder mag ich das dann am Ende nicht.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, wo sich die Geister vielleicht auch scheiden bei der Serie. Und tatsächlich ist es bei mir auch ein bisschen der Fall. Also ich würde niemals zur Frage stellen, dass ich hier nicht eine ziemlich großartige Sci-Fi-Serie gesehen habe. Aber ich bin mir echt nicht sicher, ob ich eine gute Alien-Serie gesehen habe. Und das liegt nämlich genau an diesen Punkten. Was mag man denn am Alien-Franchise? Und da gibt dir jeder eine andere Antwort, weil es gibt so viele faszinierende Sachen daran. Vieles, was man an Alien mag, ist ja das, was man gar nicht sieht. Oder was man sich nur vorstellt, warum man das macht. Und dann stellt sich natürlich jeder was anderes vor. Und natürlich ist das ein Franchise, was nach und nach entmystifiziert wird. Aber irgendwie musst du es ja auch machen, um neuen Content zu generieren. Mhm. Aber was ich finde, was Ridley Scott, das muss man ihm wirklich lassen, in Prometheus und vor allem auch in Covenant gut hinbekommen hat, ist der Spagat zwischen diesen philosophischen Themen und Body Horror teilweise. Also der ist ja da wirklich nicht zimperlich gewesen, was diese Trademarks aus dem Horror-Genre mit ganz knallhart mit aufzugreifen. Und das finde ich bei Alien Earth ist gar nicht der Fall. Also eigentlich ist Alien Earth sogar eine Mogelpackung, könnte man fieserweise sagen, weil das lockt dich mit einem fetten Xenomorphen auf dem Cover an. Und du bekommst am Ende eine Blade Runner-Geschichte, so verpackt in eine Peter Pan-Parabel. Und damit das Alien tötet auch noch Leute. Aber die Horroraspekte, dunkle, fiese Gänge, Schachte, durch die ich kriechen muss und mich dann erschrecke mit der Crew, das fehlt mir alles. Und das ist natürlich, das fehlt mir nicht komplett, es ist auch da und das wird auch referenziert und Noah Hawley zeigt auch, er kann es, aber will es nicht. Aber das ist tatsächlich am Ende des Tages für mich tatsächlich eine Enttäuschung gewesen, weil ich das, was ich mit Alien assoziiere, und das ist ja das meine Eingangsfrage, was will ich eigentlich von der Alien-Serie? Ich kann dir nicht sagen, was ich will, aber ich kann dir nur sagen, das will ich nicht.
Ich hatte meine Herausforderung, ihr könnt euch eventuell erinnern an Alien vs. Predator Teil 2.
Den habe ich nicht gesehen. Ich habe den zwar gesehen, aber ich habe ihn nicht erkannt.
Okay, okay.
Der ist sehr dunkel. Requiem.
Ja, aber in den Szenen, wo es nicht dunkel ist, nämlich im Wald und so, dann rennen da eben halt auch Aliens rum. Ich hatte damals wahnsinnige Schwierigkeiten, das in einer, ich sag mal, eher mir vertrauten Umgebung im Hellen irgendwelche Aliens rumrennen, die dann halt einfach tatsächlich genau nicht funktionieren. Die Aliens funktionieren in genau dunklen Räumen, also in so einem Spukhaus im Weltraum. Da funktionieren die für mich richtig gut, aber irgendwo in einem grünen, satten Wald, da funktionieren die für mich überhaupt nicht. Die wirken halt überhaupt nicht bedrohlich. Na klar, kannst du sie in eine Kanalisation locken. Das hat man schon mit Alligatoren und dergleichen halt gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich da eben halt auch so ein Alien sehen will. Deswegen war ich halt auch super skeptisch. Und am Ende ist leider Gottes aber genau das passiert, dass ich eben halt draußen am heller lichten Tag durch den Wald dort renne und dieses Alien sehe. Und es funktioniert einfach mal genau null. Überhaupt nicht. Sind wir aber dann irgendwo drin in geschlossenen Räumen, dann funktioniert es schon. Aber leider Gottes nicht unser Xenomorph, sondern die anderen Aliens finde ich da teilweise bedrohlicher als das eigentliche Alien. Also muss man tatsächlich sagen, an der Stelle, mein Kritikpunkt wäre tatsächlich, wenn es mir nur um das Alien gehen würde, dass das Alien hier zum Großteil eigentlich gar nicht funktioniert und auch eher nur so ein Mittel zum Zweck ist, um dann tatsächlich dann diese Battle of Menschen versus Androiden versus Cyborgs versus
Auge.
Was? Genau. Ja. Genau, zu erzählen. Und tatsächlich sind meine Lieblingsfiguren alle keine Menschen und kein Alien in dieser Serie. Kann ich so sagen.
Ich würde tatsächlich noch kurz da sogar ranhängen. Mhm. Die Serie macht so viel Neues für das Alien-Universum, aber die macht nichts Neues mit dem Xenomorphen.
Ja. Korrekt.
Ja, also deswegen, das ist halt so, das ist so die Krux. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass da die Ideen gefehlt haben oder dass man sich wirklich am Ende des Tages einfach nicht getraut hat, wegen Kanon, wegen, oh, mystische, wichtigstes Film uns aller Zeiten. Ich weiß es nicht. Am Ende des Tages habe ich mir, ich meine, klar, das Alien hat Sachen gemacht, die es vorher noch nicht gemacht hat. Dazu kommen wir dann gleich noch. Fand ich jetzt auch nicht so toll. Aber aber der Kosmos, so Ridley Scott, wie gesagt, ne, der hat auch viel Müll. Der hat ein bisschen übertrieben, sagen wir es mal so, bei seinen Prequels. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht diesem Alien-Kosmos mit jedem Creature-Design, mit jeder Idee, die er da allein in diesen Tempel hatte, so viel, diese schwarze Flüssigkeit, der hat so viel Sachen hinzugefügt, wo du alleine schon Filme draus machen kannst. Und das Schöne an Alien ist ja immer, du machst dann aber keine Filme draus, sondern du musst dir das selber beantworten. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Du hast halt am Ende wieder den Facehugger, der Facehugger-Sachen macht und den Chestburster Sachen macht und wir warten dann, geht das jetzt diesmal schneller oder brauchst du einen halben Tag? Ich weiß es nicht genau, ist immer unterschiedlich. Aber das war es dann am Ende des Tages, ne?
Und das Problem ist halt, glaube ich, dass Horror und Grusel entsteht durch ein Mysterium und er nimmt halt das Alien, den Xenomorphen und entmystifiziert den, aber den anderen schenkt er quasi das Mysterium, dadurch, dass die neu sind, dadurch, dass die unentdeckt sind, dadurch, dass die was bringen, wo man überhaupt nicht weiß, wie funktioniert das jetzt, was bringt das jetzt. Also das ist halt wirklich ein bisschen schade, weil da der Xenomorph als einziges so außen vor steht, neben allen anderen. Das ist, ja,
ein schwieriges Gefühl. Das war in Romulus ja noch anders. Der war ja auch, der kam letztes Jahr, ne? Da gab es auch neue Erweiterungen, wo du dich gefragt hast, so, wow, da in die Richtung habe ich ja noch nie gedacht. Ich habe das ja noch nie gesehen, wie dieses Zwischenstadium aussieht oder sowas. Also es geht ja, ne? Auch in moderne Interpretationen.
Voll.
Berg, dich hat das nicht so gestört, nehme ich dann so wahr.
Ja, ich finde es total interessant, weil das ist mir so, wie ihr das jetzt gerade sagt, gar nicht bewusst gewesen, so richtig. Ich habe wohl mitgekriegt, dass ich mich ertappt habe, so irgendwo, ich glaube bei Folge 2, dass ich mir dachte, ja okay, ich habe irgendwie so ein bisschen die Angst vorm Xenomorph verloren. Bei dem Gedanken habe ich mich ertappt, weil ich mir dachte, ja okay, in den Situationen, wo die Figuren jetzt wären die innerhalb von einer halben Sekunde einfach tot und das passiert nicht. Ja, also ich weiß nicht, erinnert euch an in dem Schiff, als die noch versuchen, so die Viecher so zusammenzusammeln, gibt's ja diese Szene, wo der Xenomorph sogar, das war neu, kommt, eine Falle stellt und den da in diesen Container lockt. Und dann dachte ich mir, okay, du bist da reingelaufen, du bist jetzt tot. Und nee, das passiert aber nicht, weil das Alien dann auf immer irgendwie dann doch zu zaghaft oder weiß ich nicht, was alles ist. Aber da habe ich mich auch bei dem Gedanken ertappt, okay, ja, es hat so ein bisschen seine durch diese fehlende Mystik so ein bisschen seinen Schrecken verloren, so diese Konsequenz fehlte. Aber das hat mich tatsächlich nicht ganz so gestört, weil ich nicht erwartet habe, dass ich so viel so dieses Android und diese philosophischen Ansätze kriege. Aber dadurch, dass ich das mag, fand ich das total cool und konnte mich da gut drauf konzentrieren. Aber wenn ihr das jetzt mal so Revue passieren lässt, gebe ich euch gerne recht, das stimmt. Für das Alien tut diese Serie gar nicht so viel, bis gar nichts. Das ist richtig.
Ja, ich würde sogar noch einen Schritt ganz kurz noch sogar weitergehen. Ich glaube sogar, die Serie hätte ohne das Alien funktioniert. Und das ist eigentlich eine Kardinalsünde, weil du hast ja genug Viecher, die zur gleichen Zeit auch ausbrechen.
Ja.
Und die teilweise interessanter sind, weil allein, ne, ich möchte noch mehr von dem Augenviech sehen.
Da
wird mir nichts beantwortet. Ich habe fast gekotzt, als ich diese Zecken gesehen habe. Ich bin Hundebesitzer. Leute, das sind die schlimmsten Parasiten auf der Welt. Und wirklich, ich habe dann zwischendurch drüber nachgedacht, du hättest alles mit diesen anderen Figuren den gleichen Plot erzählen können. Mhm. Und das ist nicht gut. Tut mir leid.
Nicht für eine Alien-Serie.
Es drängt sich der Gedanke auf, dass diese anderen Sachen, die Macher vielleicht wirklich interessiert haben und dann dachten, ja gut, wir sind aber immer noch bei einer Serie, die Alien Earth heißt.
Wir brauchen 100 Millionen mehr, wir brauchen einen Xenomorph. Ja. Ist so.
Es kann schon möglich sein. Ich habe ein Faible für diese ganze Android-Sache, ich glaube aber, noch mehr auf dieses Risiko, dass das viele Leute auch abschrecken kann, zahlt auch ein, dass wir hier ja auch einfach Kinderhirne in den Androiden sehen, was halt auch sehr speziell ist. Also wir sehen halt wirklich, wir sehen junge Erwachsene, wo wir wissen, es sind künstliche Körper, die also zu eigentlich Übermenschen sind, dadurch, dass die gewisse Kräfte haben und so weiter und so fort, aber die sind halt gefüttert mit dummen Kinderhirnen.
Und das ist halt so ein Problem dieser Serie, weil diese Serie entmystifiziert dann nicht nur das Alien, sondern auch den Horror und den Schrecken an für sich durch die Verhaltensweisen genau dieser Kinder. So, und ich will da gar nicht mal sagen, dass die mir alle auf die Nerven gingen. Ich habe da vor allem zwei, die mir ganz tierisch auf den Sack gingen. Aber die nehmen halt leider auch einen sehr, sehr großen Anteil in dieser Serie gerade nach hinten raus ein. Das sind dann hier nämlich Slightly und Smee. Ich verstehe, was das soll, aber es nervt mich halt trotzdem wie Sau, weil also diese Verhaltensweisen, das ist anstrengend und das nimmt mir den Schrecken, weil im Hintergrund werden alle möglichen Leute abgemurkst, aber ich fühle das nicht. Ich fühle das überhaupt nicht, weil ich da zwei Jungs sehe, die Späßchen machen und Blödsinn machen und irgendwie durch so eine Handlung stolpern und überhaupt nicht wissen, was sie tun, in einem Setting, das mich die ganze Zeit, je weiter die Serie läuft, immer weiter verwundert. Denn ich gucke da drauf und sehe eine neue Kreation einer riesengroßen Firma, einer einflussreichen riesengroßen Firma in einer abgeschlossenen Umgebung irgendwie, so in einem ganz eigenen Kosmos. Und die rennen da rum und machen, was sie wollen und nehmen plötzlich die Rolle von irgendwie Wissenschaftlern ein und irgendwie die Rolle von so einer Art von Allzweckwerkzeugen ein und sind aber null geschult, null vorbereitet, null kompetent und machen die ganze Zeit nur Mist. Da fragte ich mich schon mehrfach, wo soll ich mich hier gruseln? Das fand ich schade.
Ich verstehe natürlich, sicher, du hast ja auch angedeutet, du verstehst, man versteht, wo das herkommt, weil es wird ja auch mal erklärt, dass ein erwachsener Verstand nicht mit diesem Wechsel auf so einen Synthetenkörper klarkäme, dass sie das deswegen erstmal mit Kindern gemacht haben. Vielleicht müssen wir das auch mehr berücksichtigen, dass das natürlich einfach das Forschungsstadium gerade einfach ist. Aber es, ich verstehe natürlich, und es ging mir auch so mit einzelnen Figuren, das war schon schwierig. Es gibt Figuren, die funktionieren super. Also ich muss auch ehrlich sagen, die Hauptdarstellerin der Serie, Sydney Chandler als Wendy, die macht das fantastisch gut. Da hab ich,
sie ist aber die Einzige, die sich wie ein Teenager verhält. Die anderen verhalten sich ja so, als wären die 8 und schubsen sich und kichern und weiß nicht. Aber gut, Basti, du wolltest noch was zu diesem Hybrid-Case, glaube ich, sagen.
Ich will allgemein was dazu sagen, weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ich da so einen krassen Disconnect habe, also warum ich sozusagen da nicht wirklich mit reinkommen kann. Und ich vermute, und gerade jetzt, wo wir direkt darüber reden, also wir sind ja eigentlich schon mitten im Kern drin, das Drehbuch verlangt es, dass sie bestimmte Sachen tun müssen, damit sozusagen die Geschichte am Laufen gehalten wird. Und deswegen hat man sich bewusst entschieden, dass das eben halt nur mit Kindergehirn geht. Außer unsere Hauptdarstellerin, die darf dann eben halt ein bisschen erwachsener sein. Und so kannst du halt ganz viele Dinge etablieren. Ja, du kannst sozusagen jemanden auf die Insel reinholen. Das funktioniert eben halt. Die Kinder sind etwas manipulierbarer. Da passieren halt auch mehr Fehler und all so eine Sachen. Und wenn du irgendwann mal auf diesen Trichter kommst, okay, das ist sozusagen eine bewusste Entscheidung, nicht die kreativ zu nutzen, sondern um sich Freiräume beim Schreiben zu lassen, dann erklärt sich mir dann eben halt auch, warum viele Sachen halt einfach auch nicht funktionieren. Der Udo hat mir irgendwann mal schon mal in einem Vorgespräch zum Beispiel gesagt, dass diese ganze Wissenschaftseinrichtung da zum Beispiel komplett leer ist. Die wird teilweise von 1-2 Leuten dort betrieben. Mhm. Ja, ich denke so wie, das ist eine wahnsinnig krasse Forschungseinrichtung. Ich will dort Leute sehen, die ihr Tagewerk tun und an dieser krassesten Entwicklung der Menschheitsgeschichte bis dato halt arbeiten. Und das bekomme ich gar nicht zu sehen. Also muss ich davon ausgehen, dass wahrscheinlich sehr viele Ideen von wem auch immer da reingegeben worden sind. Und der Noah Howey, der sollte eben halt versuchen mit seinem Team und seinem Writer-Staff da irgendwie was drauf zu machen. Und vielleicht sind die dann irgendwie gekommen, lass uns dann das irgendwie so eine Neverland-Geschichte, Geschichte draus machen. Und ich merke da tatsächlich, da waren vielleicht ein paar coole Ideen drin, aber jetzt so in der Umsetzung, ich glaube, das hakt halt einfach auch überall. Das klingt alles nur super krass Gemecker, aber ich wollte einfach nur wissen, warum ich nicht so richtig tief involviert bin. Ich weiß nicht, ob ihr da komplett mit reingesogen wird, ob euch die Charaktere mitgenommen haben.
Du darfst es nicht zerdenken. Also es gibt ja so Plot-Convenience, sind ja normal bei, gerade in diesem Franchise auch. Ne? Wir brauchen uns nicht über die Geologen und Biologen und Wissenschaftler generell alle in Prometheus unterhalten.
Ich sage es immer wieder gerne, genau der Typ, der das ganze Teil bei Prometheus kartografiert, das ist der sich verläuft, natürlich.
Ja, ich würde auch die Kobra streicheln, Berg, ne? Das klingt komisch, deswegen lassen wir das einfach so im Raum stehen. Aber ich meine, dann baust du dir schon diese Brücke, dass du quasi Minderjährige da reinschickst, die es ja nicht besser wissen. Die können ja in Fallen tappen und sowas. Zeigst aber auf der anderen Seite dann wieder die Quasi-Nostromo mit den letzten Vollidioten. Also was, es ist eine Folge, die hat, ich wollte sie wirklich über alles lieben, weil sie wirklich mir so viel als Alien-Fan gibt. Aber du darfst nicht eine Sekunde drüber nachdenken, was da passiert. Also das ist ja auch schlechtes und gutes Drehbuchschreiben. So unterscheidet sich vor allem dadurch, dass ja Sachen einfach nicht durch Zufall passieren. Und wenn, okay, dann passiert mal, ne, weil wir jetzt irgendeinen Plotpoint vorantreiben müssen, mal ein Zufall. So, weil du hast einfach keine bessere Herleitung dafür. Aber dass drei Viecher wegen völliger menschlicher Inkompetenz gleichzeitig ausbrechen, das ist mir einfach dann zu viel. Das eine macht das, ne, die Zecke oder der Käfer macht das von innen selbst aus, dann bruchsicheres Glas haben die da eh nicht. Also das Auge fällt einfach aus der Flasche daraus, als wäre es ein Cola-Glas. Weil es einmal dagegen hüpft und die Zecken, die sind da einfach drin, weil die weder eine Brille aufhaben noch sonst was, die frisst ihr Sandwich daneben. Wie soll ich denn den Leuten ihre Kompetenz glauben, wenn die nicht mal zeigen? Und da muss ich auch immer, ne, das ist aber etwas, was ich dann da liebe, wenn das Berg sagt, er guckt so gern Profis dabei zu, wenn sie Profisachen machen. Das macht dich immer so glücklich. Du musst ja die Krise bekommen haben, das sind alles Idioten. Da ist ein Feuer ausgebrochen, wir wissen doch nicht so richtig warum, ist ja aber auch gar nicht so wichtig. Also unabhängig jetzt mal davon, dass dieses Feuer und dass man genau kontrollieren kann, in welches Hochhaus das am Ende, in welches Stockwerk reinklatscht, das habe ich nicht gekauft, aber okay. Das wisst ihr, was ich meine? Das ist alles, dieses Drehbuch ist wie kann eine Geschichte so clever sein in ihren Anlagen? Wie auch schon gesagt habe, es sind teilweise richtig schöne Dialoge zum Zerdenken, zum Wirken lassen. Und dann ist alles, was die Figuren aber machen, unerklärlich dumm. Diese Cyborgs, ne, diese zwei nervigen Kids, die du gerade erwähnt hast, Udo, die am Anfang zeigen sie mir in der ersten Folge, wie die den Canyon darunter springt und dann in Hyperspeed über den Strand läuft. Aber natürlich müssen sie zu zweit den Typen an den Strand schleppen, weil einer alleine kann den nicht tragen. Es ist so bescheuert. Und das zieht sich leider durch. Also als ich weiß nicht, ob das daran liegt. Na klar, Noah Hawley wird das als Creator, hat ja auch nur zwei Folgen gemacht. Die erste und die fünfte, das sind die besten, klar. Und ob das dann einfach im Writer's Room so ein bisschen untergegangen ist. Aber es ist super inkonsistent, wie die...
Ja.
Das Writing dieser Serie schwankt.
Ja, das stimmt. Liegt, glaube ich, auch an eurer großen Liebe, dass ihr das gerne zerdenken wollt. Das kann durchaus damit zusammenhängen, weil ich kann das alles ein bisschen besser ab. Ich kann das manchmal ab ausschalten einfach. Und ganz viel kann ich mir auch erklären mit, gerade was da für Leute auf diesem Schiff unterwegs sind. Das sind ja auch ganz oft, das wird ja auch immer mal thematisiert, das war ja vor allen Dingen im ersten Alien im Subtext ja ein ganz großes Thema, diese Klassengesellschaft, dass da halt einfach Leute dabei sind, die mehr oder weniger gezwungen sind, obwohl sie da, weil sie die einzigen sind, die man zwingen kann, da mitzumachen, weil das ein normal denkender, kluger Mensch vielleicht auch gar nicht machen will. Also das sind einfach auch manchmal Konstellationen aus verschiedenen Gesellschafts- und Intelligenzschichten, die man aus unterschiedlichen Gründen da knechten kann, auf so ein Schiff, auf so eine scheiß Mission mitzugehen. Das führt natürlich dazu, dass das nicht die Top-Leute sind, sondern dass das so die nicht mal mehr die B-Liga ist, sondern dass weiter noch mal unten geht. Das kann ich mir damit alles irgendwie manchmal schönreden. Also natürlich darf man es nicht zerdenken, aber wenn du danach gehst, kannst du auch fast bei jedem Film sagen, bitte zerdenk's nicht.
Da hätte ich vielleicht einfach noch diesen Einwurf, weil bei Prometheus, ich meine, da ist wahnsinnig viel Kopfschüttelmoment. Der Film gibt mir aber gar keine Zeit, großartig drüber nachzudenken. Und die Serie gibt mir aber genügend Zeit, um drüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist halt das Ding. Also ist das Pacing nicht hoch. Udo, du wolltest auch noch was dazu sagen.
Ja, denn also bei mir war es, glaube ich, nicht mal so sehr zerdenken, sondern bei mir war es dann wirklich zerfühlen. Das war das, was der Basti vorhin angesprochen hat. Ich hatte ihm da irgendwann mal eine Sprachnachricht geschickt, weil mir das so sehr auf der Seele gebrannt hat. Ich habe halt diese Serie geguckt und das war irgendwann kurz vor der letzten Folge oder irgendwie kurz vor der vorletzten Folge. Ich habe diese Insel, die das da ist, oder also dieses abgeschiedene Gebiet, diese Forschungsstation, ich habe sie nicht fühlen können. Und da musste ich gar nicht drüber nachdenken, sondern ich habe das gesehen und habe diesem Ort das, was es sein soll für mich, nicht abgekauft. Ich habe den nicht abgekauft, dass das so eine große Firma ist mit so viel Manpower, mit so viel Geld, mit so viel allem drum und dran, weil ich das nicht gezeigt bekomme. Ich bekomme leere Räume, ich bekomme schlechte Sicherheitsstandards, grauenhafte Sicherheitsstandards, eigentlich fast gar keine Standards, sondern wirklich, also es war furchtbar. Und sehe sehr wenig Menschen, die da irgendwas auch wirklich tun. Also wir haben da diese Wissenschaftlerin, die ist für mich ein Riesenfragezeichen. Wie heißt die? Silvia. Ich sehe sie die ganze Zeit nur, wie sie vor irgendwelchen Monitoren sich Videos von diesen Kids anguckt. Ich sehe nicht einmal, wie die richtig irgendwas wissenschaftlert. Das finde ich schade. Auch ihr Mann, der... Ich mag den, der ist eine ganz coole Figur hier noch, aber also auch der kommt mir überhaupt nicht wie ein kompetenter Wissenschaftler rüber, sondern eher halt wie ein Mensch, der irgendwie als ein positiver Gesprächsgeber damit reingeschmissen wird. Ne? Aber ansonsten sieht man mal so drei Menschen, die im Hintergrund irgendwas wissenschaftlern. Man sieht mal so einen Wachtrupp, der irgendwo einmal kurz durch den Gang hinten durchschleichen darf und direkt wieder aus dem Bildkader verschwindet. Aber am Ende ist das irgendwie wie eine tote Station, auch wenn die runter zu dem Strand gehen. Ich gucke diese Insel an, das ist eine Fernaufnahme auf diesen Strand und ich sehe nur Strand und Wald, aber kein Gebäude. Ich kaufe diesen Ort nicht und ich fühle ihn halt nicht. Und ja, da ist natürlich auch ein bisschen Denken mit drin, aber erstmal ist mir einfach aufgefallen, ich spüre die Umgebung nicht. Ich spüre auch nicht, dass die da so teure Prototypen komplett alleine rumlaufen lassen. Und der Einzige, der die im Blick hat, ist halt Kirsch. Den möchte ich positiv erwähnen, weil das ist die Figur, die mich hier bei der Stange hält, durchgehend. Die eine Figur, wo ich die ganze Zeit denke, boah, dem gucke ich hier saugern zu. Timothy Olyphant, ich liebe diesen Typen, der macht so geiles Zeug immer wieder. Und der spielt das hier wahnsinnig gut. Auch die Optik ist super geil, an Blade Runner angelehnt. Das funktioniert ganz tadellos. Und der hat ein Mysterium. Der hat auch was Bedrohliches zwischendrin, weil man nicht weiß, welche Agenda fährt der gerade. Und den fand ich auch wirklich gut geschrieben von der Intelligenz, die er hat. Und eben, dass ich nicht immer weiß, so welches Ziel verfolgt er gerade. Aber der Rest, ich spüre die Welt nicht. Also zumindest diesen Mikrokosmos. Die großen Städte, die man sieht, die spüre ich. Aber nicht die Forschungsstation.
Das ist ein interessanter Gedanke, den du da in mich auch einpflanzt, weil ich konnte es mir auch nicht so richtig erklären, warum mich das so kalt gelassen hat. Gerade so die letzten drei Folgen. Und einerseits ist es genau das, was du schon sagtest. Die Serie hat den geilsten Pitch, den ich mir jemals als Fan vorstellen kann. Was wäre, wenn die Nostromo die Erde erreicht hätte? Und dann gibt sie sich aber so viel Mühe, dieses Was-wäre-wenn-Szenario so zu isolieren, dass dann einfach nichts passiert. So, und das ist schon mal erstmal schade. Aber das andere, was Berg auf dieses Zerdenken, das kann ich dir beantworten. Die Serie ist nämlich selber dran schuld, weil sie uns ständig zeigt, was möglich wäre. Eben in solchen Figuren wie Kirsch, der einfach da ist, und du denkst dir, ich folge dir überall, wo du hingehst in dieser Serie, und du, okay, du gehst einfach nirgendwo hin, dann weiß ich jetzt auch nicht weiter. Alles, diese wenigen Szenen von Yutani, mega interessant. Was ist denn da? Was schwelt denn da an? Auch da ist das Setting und die Geschichte dahinter, ne? Die Person, die Yutani, die unseren Cyborg da, den ich auch cool fand, Morrow, auf den Weg geschickt hat, ist jetzt eine andere. Wie ist das in der Heritage dann eigentlich? Das gleiche Ziel, ist das eine andere Yutani? Das, was wir uns als Yutani vorgestellt haben, ist eine ganz andere. Das ist eigentlich die Geschichte, die ich erwartet hätte. Was passiert denn da? Also warum macht Wayland Yutani das? Warum ist sie so scharf auf den Xenomorphen? Auch da müssen wir warten, vielleicht, ob das nochmal erklärt wird so. Und auch diese Szenen am Anfang, auch wo Morrow dann eben durch die Städte läuft oder eben auch die Evakuierung am Anfang des Gebäudes und so. Wir sehen ja immer, da ist eine lebendige Welt, wo man einfach eine Geschichte erzählen kann. Aber wir wollen, also wir zeigen euch, dass das dann da ist, aber wir nehmen jetzt trotzdem diese Neverland Kids und verfrachten die auf eine Insel und erzählen euch da was. Und das hat mich dann so sauer gemacht, weil die Möglichkeit da gewesen wäre und mir das auch immer wieder vor die Nase gehalten wird. Aber am Ende ich das nicht bekomme. Und das fand ich so ein bisschen schade.
Okay. Ja, valides Argument. am Ende des Tages gehe ich auf jeden Fall auch mit, dass ich so auch so Lieblingsfiguren hatte. Da gehört Timothy Olyphant eindeutig dazu. Ich habe vorhin schon Sydney Chandler hervorgehoben. Ich finde, sie macht das einfach wahnsinnig gut. Auch wenn ich die eine andere weibliche von den Kindern ganz gut finde, die auch dunkle Haare hat, wo auch einmal gesagt wird, hier, du könntest zur Nummer 1 aufsteigen, so.
Curly,
die fand ich
ist
auch
das
ziemlich interessant. Mhm. Ja, von der sehen wir sehr, 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 sehr wenig. Also noch
du merkst
zu
ihre
wenig,
Eifersucht aber einfach so, ne? Das
genau, das fand ich vom Ansatz her interessant, und ich bin halt bei einem, glaube ich, sehr streitbaren Charakter, der mein Lieblingscharakter war. Ich mag tatsächlich Boy Cavalier. Ich fand den geil dargestellt. Ich habe das alles genau gespürt, dass der so ein Typ ist, der einfach so intelligent ist, dass ihn alles langweilt, und das habe ich absolut gekauft, und ich finde jede Szene, wie er sich scheinbar total dumm verhält, kann ich anhand dessen total nachvollziehen. Ich fand ihn super dargestellt, ich fand er war eine Type, einfach auch vom Casting her, und seine Firma mit seiner Vision und dass er sie dann trotzdem so halbherzig nur führt, fand ich ein cooles Konstrukt und fand jede Szene mit ihm cool.
Ich verstehe das sehr, weil ich ihn auch erstmal als Charakter und auch von der Darstellung her super cool finde. Ich kann nur das mit dem super intelligent nicht unterstreichen, weil mir viele Szenen gegeben werden, wo ich denke, was tut der Mann da? Denk an die Szene im Labor, wo er zu diesem Ei geht Und das Ei öffnet sich und er streckt noch den Kopf so darüber und guckt sich das in Ruhe an. Der weiß, was er da hat. Der weiß, dass das Alienwesen sind. Der weiß, dass die Monster gefährlich sind. Der weiß, dass die ewig viele Leute schon abgemurkst haben bei dieser Suchaktion. Und der kommt selber nicht auf die Idee, dass das für ihn als Menschen gefährlich sein könnte, obwohl sich dieses Viech gerade direkt vor ihm öffnet. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, wo er sich total seltsam verhält.
Kann ich nachvollziehen, weil ich glaube, sein Hunger nach dem Neuen, endlich mal was ihn geistig herausfordert, was niemand vor ihm erforschen konnte, ist, glaube ich, überlagert genau diesen Schutzgedanken. Und es ist auch ein bisschen der Größenwahn, weil er denkt, ich bin sowieso immer der Klügste im Raum, ich bin so mächtig, ich habe hier dieses Imperium, mir kann keiner was. Also wir sehen ja dann auch mal, und das will ich jetzt nicht spoilern, wir sehen ja dann auch später eine Verbindung zwischen ihm und einem dieser Alienwesen, wo du dir denkst, das wird noch interessant. Also, und ich glaube, dass deswegen konnte ich das wahnsinnig gut ab, weil ich glaube, dieser Hunger in ihm nach Neuen und endlich seinen eigenen Verstand benutzen zu können, um auf die nächste Ebene zu gehen, ist ihm viel wichtiger als die Angst vor so einem Viech.
Aber was ist denn seine Motivation, Berg? Weil ich bin eigentlich bei dir. Den konnte ich die ersten Folgen, war der ein Scene-Stealer. Dieser Gottkomplex, also ich bin das Wunderkind. Aber angekommen an seinem Ziel, der hat jetzt alles da. Was ist seine Motivation? Also wo will denn der da hin? Wir sehen ja dann am Ende durch den aufgezeichneten Skype-Call sogar noch, ne? Also dass er, das ist jetzt schon ein kleiner Minispoiler, aber er steckt hinter allem. Das offenbart die Serie. So, und warum? Was will er dann damit? Also bei Weyland Yutani wird es mir nicht beantwortet. Da mutmaße ich immer noch. Ich hoffe auf eine gute Antwort. Und was möchte er? Er hat doch seine Hybriden.
Ich glaube, das reicht ihm nicht. Ich glaube, er will halt wirklich Wissen sammeln und dann selber daraus sich was kreieren. Er hat eben schon das Künstliche erschaffen. Und jetzt will er noch die biologische Variante so erforschen und beherrschen und nutzen, glaube ich.
Das erzählt uns ja die Serie dann aber wiederum nicht. Also das wird aus der Serie dann
nicht. Das deutet es durchaus an.
Aber der Charakter wird ja schon wieder teilweise auch gebrochen, indem halt das nochmal outgecallt wird, dass er ADHS leidet und sozusagen allgemein auch immer diesen Kick braucht. Also er braucht sozusagen immer neuen Input und er kann sich ja gar nicht wirklich mit Dingen immer und immer und immer und immer wieder beschäftigen, weil das würde ihn ja dann langweilen. Aber darin liegt eben halt auch eine gewisse Intelligenz, eben halt in repetitiven Vorgängen eben halt auch da noch neue Erkenntnisse rausziehen zu können. So funktioniert ja eben halt auch Forschung, dass du Dinge immer und immer wieder wiederholst. Und dem entzieht er sich ja. Weswegen ich das nicht so ganz gekauft habe, dann eben halt, wo kommt denn da der Durst dann auf einmal her, dieser Wissensdurst, wenn er forschen will? Er will ja nur neue Sachen kennenlernen, was er eben halt nicht kennt. Da gehe ich mit. Aber das größere Ziel sozusagen hinter, das erschließt sich mir nicht. Dann ist es halt einfach nur ein Entdecker. Aber das hätte man auch anders zeichnen können. Also da bin ich schon, ich sehe das, ich kann es nicht so ganz, diesen Charakter nicht ganz durchdringen. Am Anfang hat er mich bekommen durch diese Performance, ja. Aber später hat sich das dann zerfasert.
Ich nehme ihm das Gelangweilte halt total ab und ich glaube, also was ich bei ihm als Motivation gespürt habe, war gar nicht so sehr der Forscherdrang und Wissensdurst, sondern vielmehr dieses kindliche, ich will nicht, dass die anderen das haben. So, dass ihm eigentlich egal ist, was er damit tut, aber die anderen sollen es nicht haben. Dann
aber habt ihr verstanden, warum? Warum hat diese Konkurrenz mit Yutani, habe ich nicht aufgepasst oder ist das einfach etwas, was uns noch nicht wirklich erzählt wurde?
Ich glaube, das wurde uns nicht erzählt, sondern es wurde halt nur gesagt, es sind diese 5 großen Firmen und die liegen teilweise sehr im Clinch und in Konkurrenz und da geht's halt um Macht und Geld und Wirtschaft und so weiter. Also ich glaube, dass es wirklich so dieses als Kern hat, aber das wird nur 2-mal ganz kurz angetitscht und nicht weiter ausgeführt, nicht weiter reingegangen. Keine Ahnung. Also da werden wir einfach nackt im Wald stehen gelassen.
Ja, es gibt auf jeden Fall Sachen, die wir mehr sehen möchten. Da sind wir uns alle einig, glaube ich. Also diese ganze Konstellation mit diesen, es gibt keine Länder mehr, hallo? Irgendwie, das ist schon ein krasses Ding, was wir jetzt auch noch nicht so oft so gezeigt bekommen haben in dieser Intensität, was auch viel hergibt. Auch rein politisch einfach gibt es viel her, weil du auch immer wieder interessante Züge einfach rüberkriegst in die Realität. Und das ist auch so einer meiner größten Kritikpunkte ist, die Staffel ist einfach in sich überhaupt nicht abgeschlossen. Und das stört mich total. Die hört in der letzten Folge einfach auf und wir wissen, da fehlt halt einfach was. Und das, es wird dann wahrscheinlich, ich mutmaße mal so sein, wenn die zweite Staffel wird mit der ersten zusammen eine halbwegs abgeschlossene Geschichte ergeben. Und das hasse ich eigentlich wie die Pest. Mhm. Weil man kann beides, man kriegt beides hin. Man schafft es, eine Staffel offen zu lassen, wo du weißt, okay, die zweite Staffel erzählt mir das, erzählt mir das, erzählt mir das. Und trotzdem das Gefühl herzustellen, ich habe diese Staffel als abgeschlossenes gesehen. Das habe ich hier gar nicht. Ich habe also das Gefühl, Staffel 2 ist Staffel 1.2.
Du hast kein Staffelfinale. Und ich würde sogar sagen, jedes Ende einer Folge mit den eingespielten Songs und Montagen, die sie meistens hinten angesetzt hatten, fühlten sich als befriedigenderes Ende an als die letzte Folge.
Ja.
Da nehme ich sogar Wherever I May Roam in Kauf. Aber das ist einfach ein fieser Cliffhanger. Und das ist jetzt auch so, das ist eben auch so müßig, dann am Ende diese Serie richtig zu reviewen. Die kann sich auch, ich glaube, bei uns allen noch ziemlich gut retten. Weil gerade hier Boy Cavaliers Motivation, ja, vielleicht gibt's ja eine Geschichte dahinter. Vielleicht ist da auch irgendwas in diesem Wettkampf, was uns noch gezeigt wird. Was ist denn sein großer Masterplan? Warum ist denn die Insel so der? Du kannst alles noch so geil erklären, was wir gerade kritisieren. Und ich finde, da stellt er sich dann, oder vielleicht ist Noah Hawley auch keine nichts dafür, vielleicht, ne, ist, wer weiß, welche Executive-Produzenten das dann so wollten. Aber ich glaube, das Momentum in 2 Jahren oder 3 Jahren, keine Ahnung, die auf jeden Fall sind noch nicht gegreenlightet, wieder hochzuheben, dass wir alle wieder gehypt sind. Was ist denn jetzt? Was ist das, er ihn jetzt wirklich in den Käfig gekrochen oder sowas? Das wieder hervorzukramen, mich dann zu motivieren, dass ich da nochmal rein wieder into it bin in dieser komplexen Story, wird schon schwer. Und ich glaube, das wird vielen auch schwerfallen.
Ja, da hätte man am Ende vielleicht direkt auch beides zusammendrehen müssen, dass man eben dieses abgeschlossen hat, dass man diesen einen langen Film dann wirklich bekommt, der hier in irgendeiner Art und Weise auch versprochen wird. Also Berg, da gehe ich komplett mit. Das hat mich auch massiv gestört, so ganz am Ende. Ich stand da und dachte, was soll das jetzt hier und warum stehe ich jetzt hier so komplett im Nichts?
Ja. Wir haben es ja bis jetzt überraschenderweise auch ohne Spoiler ganz gut hinbekommen, über fast alle Aspekte zu reden. Das ist schon mal gut. Wird ja auch viele da draußen vielleicht freuen, die sich wirklich noch vorhaben, das sich anzugucken. Da haben wir ja auch schon viel verraten. Es klingt auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen schon negativ, weil wir haben jetzt schon die ganzen Sachen rausgekehrt, die wir nicht so cool fanden. Ich möchte jetzt trotzdem aber auch nochmal hervorheben, dass ich als jemand, der es wirklich hasst, wöchentlich Folgen gucken zu müssen. Ich hasse es wirklich abgrundtief. Hab mich jede Woche drauf gefreut. Das ist erstmal ein guter Aspekt. Ich habe jede Woche auch so witzigerweise getriggert durch meinen Arbeitskollegen, der auch schon gerne auch Filme und Serien guckt, aber nicht in der Intensität wie ich. Aber wir freuen uns immer, wenn wir was haben, wo wir uns überschneiden. Und er ist großer Alien-Fan und wir haben uns auch jede Woche schön gefreut. Ach, guck, heute ist Mittwoch, wir gucken heute und Donnerstag haben wir uns drüber unterhalten. Das war eigentlich immer ein schönes Ritual, was dadurch entstanden ist. Und ich finde, das konnte die Serie ganz gut, dass man die so wöchentlich schaut. Und Sandro hat es gerade gesagt, ich fand die Enden der Folgen auch immer sehr geil. Tolle Musikauswahl und auch immer gute Momente, die hinter diesen Songs stecken. Das fand ich, das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Wie gesagt, wir haben vorhin noch erwähnt, ganze Optik und Design schon sehr, sehr gut. Hat mir Spaß gemacht. Und ich für mich kann sagen, ich konnte vieles, was ihr jetzt gerade gesagt habt, kann ich super nachvollziehen. Ich konnte es aber für mich ausblenden, hat mich jetzt nicht so gestört. Und für mich ist auch das Highlight gewesen, die Folge 5, ganz klar, wo es darum geht, warum ist dieses Schiff abgestürzt, was passiert da alles, als ganz große Verneigung, Reminiszenz zum Teil 1, auch einfach so vom groben Ablauf und viel. So, das hat mir einfach wahnsinnig Spaß gemacht, es hat mir gefallen. Ich konnte einigen Schauspielern viel abgewinnen und ich werde schon mich wieder gut auf den Hype bringen, wenn dann die zweite Staffel kommt, um sie zu gucken. Und bin einfach gespannt, was dann so kommt. Es ist viel Potenzial da, es sind viele Sachen, wo man tiefer reingehen kann, was mich freuen würde und das, ja, wir können es nur abwarten. Deswegen bin ich im Großen und Ganzen wirklich sehr zufrieden, aber es ist Luft nach oben da.
Ich glaube nicht, dass das, wir waren nicht negativ, sondern wir haben tatsächlich, ich glaube, so die Kritikpunkte für uns ein bisschen nochmal rausgearbeitet, weil ich glaube, das war eben halt auch das Gesprächsthema sozusagen, das, was uns auf den Nägel gebrannt hat oder unter den Nägel gebrannt hat, uns allen. Denn auch ich würde jemanden draußen sagen, hey, das ist eine gute Serie. Es ist aber keine sehr gute Serie. Die ist in Teilen wirklich, wirklich gut. Die ist nie wirklich richtig mies oder schlecht oder irgendwie. Und deswegen sind diese Kritikpunkte, die wir jetzt rausgearbeitet haben, die waren mir jetzt ganz besonders wichtig. Habe ich das vielleicht falsch gefühlt, falsch gesehen? Nein, ihr habt es auch ähnlich gesehen. Also das war mir jetzt gerade ganz wichtig. Und jetzt habe ich natürlich auch noch mehr verstanden, warum bestimmte Sachen nicht funktioniert haben, wo Potenziale sind, die man hätte nutzen können. Ich sehe es gerade hier bei Billy Idol hier, Kirsch. ich muss die ganze Zeit denken, der sieht aus wie Billy Idol. Da hätte ich zum Beispiel mehr über ihn erfahren oder eben hat auch den Morrow, fantastische Figur, super gespielt, der hat mich komplett abgeholt, der hat mich teilweise richtig, richtig geschockt, hat er mich in seinem Verhalten und die Frage gestellt habe, ist das jetzt eine Maschine, ist das ein Mensch, der verhält sich wie ein Mensch, warum raucht denn der jetzt noch so eine Zigarre? Das hat mich total abgeholt, was so dahinter stecken kann. Also da wurden Dinge aufgemacht, die mir wirklich gefallen haben. Dann Song for the Deaf. Einfach an den Schluss mit dran knallen. Ich habe fast Gänsehaut bekommen. Alter, leck mich doch am Arsch. Was war denn das jetzt gerade? Also es war, wow, das war super. Also da waren ganz viele kleine Highlights drin, wo ich dann in Summe sage, ja, war gut, aber es war eben halt nicht sehr gut. Und ich bin gespannt natürlich, wenn es eine Staffel 2 geben soll, was sie dann aus der ersten dann tatsächlich fortführen, ob die das dann fortführen oder ob sie jetzt einfach mal geguckt haben, was können wir machen, überall mal ein bisschen was platziert und dann einfach auf das Echo warten, sagen, ah, alles klar, das hat nicht so funktioniert, wir nehmen jetzt nur das und nehmen das mit und wir werden es sehen. Also ich glaube, das war ein riesengroßes Testgebiet und mal schauen, was kommt.
Ja, also ich weiß nicht, Udo, mach du den Anfang, ich klinge, ich muss mich noch zusammenreißen, nicht zu negativ klingen.
Okay, ich habe ja bisher auch viel gemeckert, aber wenn ich da jetzt mal so einen Schritt zurückgehe und so komplett auf meine Seherfahrung gucke, ne, dann muss ich sagen, ist das eine Serie, die was tut, was sehr wenige Serien so bei mir tun oder überhaupt solche Medienprodukte bei mir tun, nämlich mich so gespalten zu hinterlassen, wie ich das selten kenne. Ich stehe sonst meistens mit einer großen Klarheit von einem Film oder einer Serie und das habe ich hier nicht. Denn ich habe eine Hälfte unglaublich negative Punkte und eine Hälfte unglaublich positive Punkte. Ich sehe erstmal ein Produkt, was so geil aussieht, dass ich deshalb schon Bock habe. Und dann kommt da eine Musik dazu, wenn man die Fanfaren außen vor lässt, die sind mir zu künstlich. Aber ansonsten ist die Musik ganz großartig hier. Die haben sich so viel Mühe gegeben, auch bei der Auswahl der Musiker. Die haben eine ganz tolle Kontrabassflötistin mit reingeholt. Daniela Maas heißt die sie da ins Abbey Road gestellt haben, die da ganz tiefe Kontrabassflötentöne reingespielt hat, die mir wirklich was mit mir machen. Ne? Und das merke ich, das spüre ich. Auch das Sounddesign ist großartig. Die Retro-Designs, ihr habt es vorhin auch schon gesagt, so dieses Look and Feel von alt und trotzdem in modern, das mag ich sehr. Und dann in fast jeder Folge so ein cooler oder auch mal weniger cooler Song mit so einer Montage zusammen. Ich fand das in den Großstädten fantastisch. Da wurde auch diese Kamera an so einem von diesen Fliegern an der Seite befestigt und fliegt da so durch die Landschaft. Das hat mir richtig Gänsehaut gemacht. Also im Endeffekt alles, was mit diesen Städten und Landschaften, Musik, Töne, dem Raumschiff zu tun hat, das finde ich erstmal alles ziemlich großartig, wenn man jetzt mal von der Blödheit mancher Charaktere absieht. So, und das sehe ich und das kriegt mich. Und auch ich hatte das, dass ich jede Woche gerne eingeschaltet habe und wirklich schon Tage im Vorfeld Bock hatte auf, oh, wann ist denn wieder Mittwoch? Wann kommt denn jetzt die nächste Folge? Ich habe Bock, das zu gucken. Das zeichnet die Serie sehr aus. Ebenso wie halt Charaktere, die auf jeden Fall meine Neugier schüren. So wie Kirsch, so wie Boy Cavalier, so wie auch hier die Yutani, die ich auch ganz fantastisch fand. Also, und Morrow natürlich ganz genauso. Das sind wirklich starke, tolle Punkte. Und dann kommt der ganze Rest. So, dann kommt der Bruder, der mich genervt hat. Dann kommen die beiden Kids, die mich super abgenervt haben. Dann kommt diese Welt, die ich nicht gefühlt habe, obwohl sie toll aussieht. Dann kommen all diese Dinge, wo ich denke, wirklich, ich will das gar nicht sehen. Da steckt so viel drin, was ich sehen will. Aber das, was ich hier gerade sehe, das will ich gar nicht sehen. Und das macht mich
dann... Der Bruder führt die Liste der Leute, die komplett nutzlos sind, absolut an.
Ja.
Das kann man wirklich
sagen. Ja, aber das ist super interessant, weil ich fand, ich konnte mich aber am ehesten mit ihm identifizieren. Er ist nutzlos, aber er ist die einzig unschuldige Figur, die halt durch das mit der Lungenentnahme auch noch einen interessanten Aspekt geliefert hat. Mhm. Aber die haben halt auch mit ihm halt nichts gemacht.
Ja.
Und das ist, mir geht's dann genauso wie dir, Udo. Ich, klar, ey, das ist ich kann eh Sachen immer nicht aus einer Filmkritiker-Sicht bewerten. Ich bin halt Alien-Fan, deswegen gehe ich hier auch mit harten Bandagen ran. Mhm. Und es gibt super viel, was die Serie richtig macht, die aber einfach das Franchise schon richtig macht. Und ich fände es jetzt ein bisschen unfair, Folge 5 jetzt nur Noah Hawley zuzuschreiben. Das ist halt einfach vieles, was wir lieben, neu aufbereitet und uns, ne, also uns einfach zum richtigen Maß auch angezuckert dann. Und da ist das, der Xenomorph macht auch geile Sachen. Gerade alle, ich finde alles, was so am Anfang in dem Raumschiff, im abgestürzten Raumschiff oder auch in diesem Hochhaus spielt, richtig geil, wie die sich da durch die Stockwerke arbeiten müssen, wie das Alien im Hintergrund diese Trope wieder aufgegriffen wird, wie es mit dem Hintergrund verschmilzt, auch hier mal ganz anders, eben nicht von der Decke hängt. Insgesamt war es mir nicht glibberig genug, großer Kritikpunkt. Es hätte mehr sabbern müssen. Ja, das ist wichtig. Aber auch, was mir, zwei Sachen, die mir noch eingefallen sind, die also einfach großartig sind, aber mich auf der anderen Seite gleich schon wieder nerven. Diese kurze Sequenz, wie die da im Hochhaus in so eine Wohnung gehen, da ist irgend so eine barocke Party. Ja, zeigt mir was von der Welt. Warum? Ist doch total völlig abgefahren. Was machen die da? Ja, die werden kurz alle eliminiert und das war's. Und dann sehe ich nie wieder was von Menschen, die diese Welt bevölkern. Mega interessant. Und das ist zum Beispiel etwas, was Blade Runner 2049 damals so geil gemacht hat. Du hast diese Welt halt gesehen, diese Suburbans da, aber eben auch alles, was außerhalb passiert. Und so, ich will gar nicht ins Detail gehen, aber das hat man sich einfach komplett geklemmt. Und deswegen ist das ein positiver Punkt, der aber gleichzeitig ein negativer Punkt ist. Und das macht die Serie andauernd. Und inszenatorisch, was ich noch so geil fand, neben den Sachen, die ihr schon erwähnt habt, diese soften Überblendungen. Ich hätte mich reinlegen können. Ich fand das so geil, wenn diese ganze Zeit diese beiden 50% Transparenzbilder aufeinander. Man hat so schöne Szenerien. Ich erinnere mich noch an die Szene, wo Wendy quasi nur ihre Mundpartie siehst und das Alien da in der Mitte in dieser Höhle da steht. Ich mir sage, das ist ja so grandios, aber das habe ich seit den 70ern quasi nicht mehr gesehen. Aber das wird zelebriert fast eine halbe Minute lang. Es ist großartig. Ja.
Und die beste Art und Weise, die ich seit langem gesehen habe, wie im Intro der Folge die vorhergehende gerecapt wird. Auf so eine elegante Art und Weise. Das sind immer dann die ausgewählten Szenen, die wichtig waren aus der letzten Folge, die jetzt eine Rolle spielen, in diesen auch schönen Überblendungen einfach.
Ja. Aber wie gesagt, am Ende des Tages, ne, das Alien ist halt hier nur noch ein Monster. Also das ganze Mysterium wird weder beantwortet noch erweitert. Das ist ein bisschen schade, weil ich dachte, dafür wird gerade mal eine achtteilige Serie auch da sein. Dann auch Production wurde immer schon angesprochen. An sich sehr groß, aber auch da manchmal war das CGI dann nicht flawless, gerade bei den eben anderen Viechern, die nicht praktisch gewesen sind. Ne, das ist irgendwie merkwürdig gewesen. Das sah fast aus, wie als hätte man da nicht mehr genug Zeit gehabt. Das hat mich irgendwie irritiert, weil es auf der anderen Seite teilweise einfach grandiose Szenen gab. Und insgesamt muss ich halt sagen, neben diesen ganzen Drehbuchsachen, es gab keine Spannung. Weil die einzigen Suspense-Momente, die geschaffen wurden, waren, also es gab eigentlich gar keine Suspense, weil im Prinzip wir wussten ja immer schon, was passiert. Also kein Ausbruch von irgendeinem Vieh kam irgendwie unerwartet und alle Spannungsmomente, die uns dann quasi gegeben wurden, waren dann in Kombination mit, also wir, ne, Thema Zecken. Wir wussten, was passiert, und dann wurde diese Spannung eigentlich nur erzeugt, wann ist es soweit? So. Dann wurden viele dieser Elemente wieder aufgegriffen, eben dann durch das Alien itself. Aber da wissen wir, kennen wir die ganzen Prozesse schon so richtig. Aber was dann am Ende des Tages diese ganzen anderen Organismen mit sich bringen, da wurde einfach nicht, für mich nicht genug draus gemacht. Aber vielleicht liegt das wirklich auch am Ansatz. Das hatten wir am Anfang. Vielleicht wollte Noah Hawley auch nicht wirklich eine Horrorserie erzählen oder Horrorelemente reinkreieren, sondern ihm ging es halt wirklich mehr um Drama- und Thriller-Aspekte. Dann habe ich einfach nur nicht das bekommen, was ich erwartet habe. Am Ende des Tages bin ich schon enttäuscht, aber halt auf einem fucking hohen Niveau. Und das ist halt auch irgendwie, fühle ich mich so, was beschwerst du dich jetzt? Du hast da jetzt eine Alien-Serie bekommen, jetzt, ne? Du hast doch ganz viel Xenomorph bekommen, aber es gibt noch einen Aspekt tatsächlich, über den müssten wir vielleicht trotzdem gleich nochmal nach einem Spoiler-Jingle reden.
Yep, den gibt's.
Siehst du?
Dann würde ich den einfach mal jetzt einspielen.
Jetzt kommt ein Spoiler. Wir verraten euch, wie die Serie ausgeht.
Wenn ich hören will, der hält sie jetzt die Ohren zu.
Bitte, Udo, du darfst.
Ja,
oder Sandro, du darfst.
Spiele dir
mal gucken, ob es dasselbe ist. Ich bin gespannt einfach.
Ich wollte nämlich auch gerade sagen, Udo, ist es das Xenomorph-Haustier?
Es ist das Xenomorph-Haustier, ja. Es ist die eigentlich ja sehr stark, die sehr starke Wendy erstmal, die ich auch durchgehend sehr mag, die aber plötzlich diese Sprachfähigkeit entwickelt, wo ich mich erstmal frage, woher, zweitens frage, warum und drittens, was tut das für die Serie? Was tut das für das Alien? Und was tut das mit mir als Alien-Fan und Zuschauer? Und mich macht das mindestens ratlos, wenn nicht sogar richtig wütend. Also das macht aus meiner ikonischen Horror und wirklich also unglaublich geilen Kreatur auch generell, auch fernab jetzt nur von Horroraspekten, sondern einfach von einem Mysterium. Aus einem Mysterium macht das einen ja, Schoßhund am Ende. Also das fand ich so krass, diese Entscheidung.
How to train your Xenomorph war es am Ende.
Ja, am Ende ganz schön. Genau das. Und das halt so erstmal jetzt, wenn man nur diese Staffel betrachtet, und im Moment können wir nur das betrachten, wenn die keine Kohle zusammenkriegen, dass nicht genug Leute gucken, bleiben wir genau mit diesem Produkt hier so stehen, dann ist das völlig für die Füße eine Entscheidung, die ich erstmal gar nicht verstehe, weil es hätte es auch gar nicht gebraucht. Also da hätte ein rundes Ende gut hingepasst, ohne diese oder vielleicht wäre es dann auch erst ein richtig rundes Ende geworden, weil es ein richtiges Ende geworden wäre. Weil das macht so einen Riesenfass auf, diese Sprachfähigkeit von ihr, die wie aus dem Nichts kommt. Und sie kann das auch als Einzige und nutzt das genau wie ihre Fähigkeit, auch in diese digitalen Dinge reinzutauchen. Wo mir auch keiner erklärt, warum kann Wendy das, aber die anderen Kids machen und können das nicht. Warum ist sie so stark, auch mit ihren Kämpfen, und die anderen haben Probleme, einen Typen zu schleppen, etc. pp. Alles Fragen, vor denen ich stehe. Und das regt mich ein bisschen auf, ja, weil also das Alien ist da einfach nicht mehr unbedingt das Alien, was ich kenne und liebe, so, sondern einfach irgendwie nicht mehr bedrohlich. Ja, Basti, wie war da dein Gefühl?
Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, ich weiß, ihr wisst nicht, was ihr mit den Aliens auf dem Planeten machen sollt. Weil was willst du denn literally schreiben? Willst du schreiben, Aliens sind auf der Erde und greifen jetzt Menschen an? Das wissen wir. Und wir wissen jetzt halt bloß nicht, an welcher Ecke das halt lauert, aber es ist halt immer Schema F. Also haben sich gedacht, wir müssen uns irgendwas anderes Cooles einfallen lassen. Und was wäre, wenn man mit diesen Viechern reden kann? Mhm. Und den Gedanken haben die halt gesponnen. Und ich habe gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach mal mit. Ich fand das nicht scheiße, ich fand es aber auch nicht gut. Es war wirklich so ein, es hätte es nicht gebraucht, ich fand es aber cool, dass sie es gemacht haben. Also ich gebe denen das tatsächlich halt auch, aber es lässt eben halt das Alien, wie eben halt so ein Haustier eben halt vorkommen. Man hätte wahrscheinlich noch mehr draus machen können. Vielleicht hätte das der Kirsch gemacht. Vielleicht hätte der Kirsch mit dem geredet und das aufgehetzt und es wäre noch mysteriöser gewesen. So habe ich das Gefühl, es steht so eine Unbalance halt sozusagen. Die Wendy, die jetzt sozusagen das Ehe nutzt, um dann gegen die anderen Antagonisten sozusagen einzusetzen, nach ihrem Willen eben halt, also wie es das Drehbuch eigentlich will. Und ich glaube, da hatte ich bloß in der teilweise Umsetzung dieser Idee meine Schwierigkeiten. Die Grundidee ist irgendwie schon, die hat schon was, aber...
Die ist ja aber auch nicht neu. Das hat der David in Covenant auch gemacht. Ja, aber wenn du es mal so überlegst, der hat ja im Prinzip auch, also er hat den Xenomorphen, es war ja noch kein Xenomorph in dem Fall, ne, aber er hat es nicht komplett kontrolliert, aber er hat ja auch, es hat ihn ja auch nicht angegriffen. Er hat es ja schon irgendwie gesteuert für seine Zwecke. Aber hier war es ja ferngesteuert. Ne? Das ist, ja. Das heißt, der Gedanke ist nicht mal neu gewesen, aber man hat es hier dann halt einfach zu einer ultimativ abgerichteten Waffe erweitert, so ein bisschen. Ne? Oder würdet ihr das anders sehen? Also, dass das im Covenant ein Element war, was so nicht.
Das habe ich ja gar nicht, also das habe ich gar nicht so gesehen, dass der die Aliens so kontrolliert hat. Der hat zwar diese Welt geschaffen und hat da rumgeforscht, aber dass der die Aliens da richtig kontrolliert hat, das habe ich da jetzt nicht gesehen.
Hm. Okay, ich habe das immer schon so als Gedanken wahrgenommen, dass das so ein bisschen das Ziel war, diesen perfekten Organismus zu kontrollieren und Gott zu spielen dadurch. War ja schon sein Ziel, ne?
Aber dass der richtig mit denen geredet hat oder also kommuniziert hat, das hatte ich jetzt nicht so wahrgenommen.
Höchstens mit seiner blöden Flöte.
auf jeden Fall.
David mit seiner Flöte.
Das I do the blowing, so you do the fingering. Ja. Beste
Zitat. Ja, genau.
Aber das ist ein bisschen too much mir auch gewesen. Und das, ja. Aber es ist interessant, dass ihr es auch so gesehen habt, weil ich wusste dann echt nicht mit meinen Gefühlen, wohin, sage ich jetzt mal. Mhm. Das können sie doch jetzt hier nicht machen. Mhm. Berg, offensichtlich hast du das jetzt wieder auch gar nicht so schlimm empfunden, oder?
Ich vertage, wie ich das finde, auf, wenn sie mir erzählen, was, worauf es hinausläuft. Mhm. Da bin ich tatsächlich bei Basti. Ich bin mehr interessiert und finde es mehr gut, als ich es schlecht finde. Also ich finde das jetzt gar nicht schlimm, sondern ich finde es einfach einen interessanten Ansatz. Ich möchte es bloß gerne erklärt bekommen, weil ja, mir ist es natürlich auch aufgefallen, dass Wendy im Gegensatz zu allen anderen, die theoretisch mit ihr baugleich sind, ja, sie ist stärker, klüger, besonnener, erwachsener, kann irgendwie alles gefühlt mit Gedanken hacken und kann eben auf einmal mit diesen Viech auf einmal eine Connection. Das passiert ja einfach, wo sie noch auf dem Schiff, auf dem Abgestürzten, dann einmal mit dem abgeschlossen ist, weil die Tür zugeht und sie dann mal kurz mit den Alien alleine ist, danach passiert das ja mit ihr. Und wir kriegen nie erklärt, warum das so ist und warum sie das kann und worauf das hinausläuft. Also ich vertage diesen Gedanken, ob ich das gut finde, darauf, dass sie mir bitte eine gute Erklärung liefern, warum Wendy jetzt ein bisschen besser ist als alle anderen.
Und da muss ich auch nochmal reinspringen, weil also da finde ich auch, wie Boy Cavalier sich da verhält, wieder unglaublich merkwürdig. Der kriegt mit bei dieser einen Aufzeichnung, dass sie das System kontrollieren kann, dass sie das benutzt, um da eine Botschaft abzusetzen und auch andere Dinge tun kann. Und was mich aufregt an dieser Serie ist, ganz viele solcher Dinge passieren, was die Kids tun, was die Kids machen, was irgendwie geschieht, was Wendy hier tut. Die Katastrophe sieht man nahen, er sieht sie nahen und es kommt keine Konsequenz. Der steht nicht da und sagt irgendwelchen Wissenschaftlern, hey, guck bloß, dass ihr irgendwie das System hier mal absichert, dass sie das nicht kann und nicht einfach tun kann, was sie will. Nein, er sieht das, er benennt das und dann geht's einfach weiter. Das verpufft einfach im Nichts. Und da frage ich mich wirklich, wie kann denn das... Wie kann diese Firma überhaupt überlebt haben, so lange, wenn das da so läuft? So.
Wobei ich das ja eigentlich ganz cool fand, weil er in seinem Größenwahn nicht glauben kann, dass sich selbst so ein übermenschliches Wesen gegen ihn stellen würde. Bis zuletzt ja hat er ja selbst im Angesicht des Xenomorphen denkt er ja, er ist so göttlich, er ist so ein unantastbarer Schöpfer. Dem passiert nichts. Und das irgendwie passt es zum Charakter. Aber ich habe viel mehr noch ein viel schlimmeres Problem, weil scheiß doch jetzt mal auf den Xenomorph. Aber unser heißgeliebter Augenfreund, der Scene-Stealer, das fucking gruseligste Schaf der Filmgeschichte. ich habe ja gehofft und irgendwann damit gerechnet, okay, wir erfahren nichts über den Xenomorph. Der eigentliche Held ist das Auge. Auch wenn es aus einem Tim Burton-Film kommt. Völlig egal, also das Creature Design war nicht aus dem Alien Universum, aber trotzdem hat es funktioniert. Und ich habe die Szene geliebt, wo dieser Mechaniker gegen den Xenomorphen gekämpft hat, weil das ist etwas, was du nie zeigen würdest, weil niemals würde ein Mensch gegen einen Alien kämpfen, aber so geht's natürlich. Er ist von dem Parasit besessen. Geil, zeig mir was. Und ich habe gedacht, das liegt der Serie auf dem Fuß, du musst es nur noch verwandeln. Das Auge geht in den Xenomorph rein. Warum haben wir das nicht gesehen? Stattdessen erfahren wir, okay, wir werden mit Fragen aus der Serie geschickt. Jetzt es ist einfach nur jetzt wieder eine neue Zombie-Figur, die rumläuft. Das wäre etwas gewesen, da hätte ich sogar gesagt, okay, den Cliffhanger nehme ich, weil das ist was Neues für dieses Universum. Ist das vielleicht sogar entscheidend für die weitere Entwicklung des Alien-Kosmos gewesen? Und wir erfahren das jetzt dadurch, das hätte ich spannend gefunden. Haben sie nicht gemacht.
Die Aliens haben halt bloß keine Augen und damit wäre... Das ist super unlogisch.
Also, beantwortet. Ja, stimmt, wo hätte er denn reingekommen? Aber Berg, du hast gerade so...
Einfach in die Stirn rein.
Du hast gerade so gestikuliert, aber du hast da auch damit gerechnet, dass da noch irgendwas passiert mit, oder? Weil das wurde ja schon zum heimlichen Scene-Stealer aufgebaut, das Vieh.
Ja, ja. Also ich dachte auch, das wär's doch. Das Auge geht in den Xenomorph. Und wie gesagt, wir sind ja im Spoiler-Teil, also es deutet sich hart an und er hatte kurz den Gedanken, ob Boy Cavalier das Auge in sich reinlässt. Den Gedanken hat er gehabt. Er hat ihn dann zwar verworfen, aber er ist aufgeblitzt, man hat es sehr deutlich gemerkt. Mhm. Und ich glaube, wir sehen das auch noch. Ich denke, in Staffel 2 wird das passieren.
Er wird auf jeden Fall sein intelligentes Gespräch irgendwie mit dem Augenwesen kriegen, auf welche Art und Weise auch immer. Aber das wird bestimmt passieren. Ja, das glaube ich auch.
Ja. Na, Morsecode kann es ja schon mal und auf Befehl scheißen auch. Ja. Nee, voll geil, auch wie du dann subtil mitbekommst, dass es ganz genau weiß, was es macht. Ich finde, das ist so spannend. Das ist auch schon wieder so ein Thema, was mich so aufregt. Die haben so eine Pflanze, die super lame ist. Okay, die fliegenden Viecher, die können Säure zersetzen, wie Fliegen, DNA zersetzen, alles cool. Aber das Auge ist so eine geile Figur. Und auch da hatte ich das Gefühl, die haben ein Monster geschaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, und wissen jetzt nun gar nicht, die haben nicht damit gerechnet, wahrscheinlich, dass es so gut ankommt. Und B, haben die nicht einfach gewusst, jetzt ist es so mächtig und das ist so neu für das Universum, was macht man jetzt damit? Wir vertagen das mal lieber. Man kann nur hoffen, dass jetzt alle sagen, gebt mir eine Augenserie, ein Spin-off mit dem Augenvieh, dass die das jetzt in der zweiten Staffel auch sinnvoll aufgreifen und in die Alien-Mythologie mit einbinden. Also das ist ein Build-up, der braucht auch einen Payoff jetzt.
Ich musste in die Bresche springen für das Pflanzenviech, weil ich fand das Pflanzenviech geil. Und ganz ehrlich, ich fand das Pflanzenviech bedrohlicher in dieser Serie als den Xenomorphen.
Ja gut, alle waren bedrohlich. Ja. Na gut, am Ende stimmt, die Pflanze hat sich bewegt am Ende. Das war, fand ich, nochmal spannend so.
Ja.
Aber die Pflanze, ich meine jetzt in dem Sinne, die war jetzt nichts Neues, was ich noch nicht so in einem Horror, es war also Bio-Horror-Vieh halt, aber das Auge, sowas habe ich noch nie gesehen. So. Mhm.
Ja, geile Idee, definitiv. Also da gehe ich mit, da hätte man super geil was draus machen können, beziehungsweise Schrägstrich, da kann man super geil was draus machen. Je nachdem, irgendwas hat er mit dem Augenviech bestimmt vor. Aber warum erst in Staffel 2? Warum nicht hier schon? Es wäre Zeit gewesen, so.
Tja. Damit so vier Typen wie wir hier anderthalb Stunden sitzen und uns alle gegenseitig erzählen, was alles noch drin ist und was alles noch so geil wäre. Und vielleicht kriegen wir das alles in Staffel 2 und sind super versöhnt und freuen uns, wenn wir das hier dann zu viert wieder besprechen. Und alles ist gut.
Und was machen wir, wenn wir Staffel 2 nicht kriegen?
Wir werden Staffel 2 kriegen.
Okay.
Ich denke, die war sehr erfolgreich auch, aber man weiß es nicht. Heutzutage werden sehr oft Serien aus unermesslichen Gründen gecancelt. Aber das wäre tatsächlich ein Downgrade auch jetzt für diese Serie, weil dann funktioniert die nicht. Die hat keinen Rewatch-Wert dann mehr. Es wäre ein reines frustrierendes, eine reine frustrierende Angelegenheit. Aber lasst uns mal dann nicht den Teufel an die Wand fahren.
Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir sind ja hier immer noch im Alien-Universum, was sau beliebt ist. Auch bei Nicht-Film-Nerds ist Alien super beliebt und Content wird gerne genommen. Und wir kriegen auch weiterhin Alien-Filme. Da wäre ich stark vermuten, dass wir auch weiterhin die Fortsetzung dieser Serie hier bekommen.
Ja, ich war halt schon nur skeptisch wegen der Produktion, weil es, glaube ich, die teuerste Network-Serie überhaupt ist, die es bisher gegeben hat. Zum einen, also wirklich, da steckt halt ein Riesendruck dahinter, dass das auch liefern muss, dass das auch Leute wirklich gucken, auch viel einschalten und auch rewatchen. Und zum anderen halt, weil da drüben ja auch Hulu jetzt erstmal eingestampft ist und so, man nicht genau weiß, wer ist da irgendwie gefeuert worden und so. Ne? Das ist ja auch immer so eine Frage, welche Produzenten stecken dahinter, wer hat die Kohle, wer gibt die Kohle und so weiter. Disney ist manchmal echt schräg, so.
Ja.
Ach, apropos, darauf wollte ich noch mal ganz kurz, das hat mich auch, hat euch das auch genervt, dass, also ich fand ja noch cool, dass Peter Pan vorkam. Das habe ich gekauft. Aber spätestens bei Ice Age war ich echt raus. Da dachte ich, wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Geht das jetzt die ganze Zeit so? Wie habt ihr das empfunden? Sandro, was meinst du dazu?
Das ist tatsächlich ein Aspekt, der mich nicht gestört hat, weil ich habe das denn einfach gekauft, dass die das als Kinder geschaut haben. Aber ja, du hast natürlich recht.
Aber so oft ist es ja auch nicht. Also das gibt 3 Szenen, wo es drin vorkommt.
Frozen hätte ich schon mal gefunden, sagen wir es mal so.
Ja, das zum einen. Und zum anderen, das stimmt, das habe ich vorhin vergessen, ich mochte diese Peter Pan-Parabel, die sich so durchgezogen hat, sehr gerne. Das waren nämlich so Ruhepunkte, auf die man merkte, die Serie hat nicht so viel Wert drauf gelegt, aber wenn diese Momente da waren, vor allen Dingen, wenn er seinen Kindern in dem Sinne vorgelesen hat, fand ich geil. Und einen der krassesten, ruhigen Gänsehautmomente war, als er die Passage vorliest, in der Wendy erwachsen wird. Das fand ich auch wahnsinnig gut mit Bildern untermalt und dann auch aufgegriffen thematisch, weil das mit ihr und ihrer Psyche auch wirklich viel gemacht hat für die Serie. Das hat mir sehr gut gefallen, fand ich.
Ja, ich glaube, ich meckere auch eher an Ice Age rum. Das mit dem Peter Pan fand ich schon auch eher einen coolen Aspekt der Serie, weil sich das halt wirklich wie ein roter Faden durchgezogen hat und auch irgendwie mit den Kids und ihm und so weiter irgendwie schon diesen Kontext halt auch zusammenhält. Ne? Aber das tut Ice Age eben nicht und irgendwie fühlte sich das wie ein Fremdkörper für mich im Alien-Universum an. Peter Pan nicht so. Sid schon.
Ja, gut. Gibt es noch Schlussaspekte, die man unbedingt nochmal rauskehren muss? Ich kann auf jeden Fall sagen, ich bin erstmal zufrieden. Wir haben wirklich wichtige Sachen besprochen. Ihr habt mir auch bei manchen Sachen, wo ich die Augen verschlossen habe, das mal ein bisschen näher gebracht. Mir ist damit ein bisschen vermiest, aber ist okay. Alles gut, nein. Ich komm damit gut klar. Ich bin Weltmeister in Sachen ausblenden. Das konnte ich auf jeden Fall wieder unter Beweis stellen. Bin erstmal glücklich, dass wir drüber gesprochen haben und ringe euch gerne das Versprechen ab, dass wir das dann auch bei Staffel 2 wieder zu viert machen und bin erstmal damit beseelt mit unserer Runde heute.
Oder bei Alien Remus oder wie auch immer das dann heißt, Remoladus, wir werden es sehen. Ich habe die ersten Gerüchte gesehen, dass Damien Rugner vielleicht Fede Alvarez ersetzen wird und den kennt man von dem unglaublich ekelhaften When Evil Lurks, den ich dieses Jahr auch rezensiert habe in unserer Folge Popcorn aus dem Kinderschädel. Könnt ihr ja gerne mal reinhören. Das ist ein richtig ekliger Matschfilm und wenn es in die Richtung geht, Udo, da wären auf jeden Fall wir als Horrorfans glücklich.
Ja, das fände ich jetzt auch als Alternative hierzu oder als Ergänzung hierzu wirklich mal ganz schön. Also, weil die Serie hat mich auf jeden Fall auch dazu gebracht, ich möchte die zweite Staffel sehen. So, ich möchte sehen, wie das weitergeht, möchte sehen, werde ich vielleicht ad absurdum geführt und das alles wird einfach total geil. Keine Ahnung, soweit bin ich aber drin. Aber ja, das möchte ich sehen, was du da gerade angeteasert hast. Ich fand Romulus schon ganz cool und da darf es gerne weitergehen und auch gerne bald.
Ich will wahrscheinlich in der zweiten Staffel einfach sehen, wie irgendwelche Konzernhainis super aalglatt, eisekalt diese Aliens in irgendwelche finsteren Keller einsperren, übelste Experimente machen, die riesengroßen Arschlöcher sind, dass du dann am Ende wirklich einfach nur diese Aliens ausbrechen sehen willst und das sind dann tausende von diesen Viechtern und dass du dann sagen kannst, this time is war. Und,
wisst ihr, ich habe eigentlich was macht die Serie jetzt? Die spielt so kurz vor Alien 1. Und ich habe Angst, aber will eigentlich auch, dass es gibt ja da was zu erklären. Warum wurde die Nostromo auf die Mission geschickt? Warum wurden die aufgeweckt? Das ist im Prinzip geil, dass wir das nicht wissen, aber es macht auch irgendwie keinen Sinn, wenn die Serie das nicht erklärt, gerade weil Weyland-Yutani so eine wichtige Rolle hier spielt. Glaubt ihr, dass das irgendwie aufgegriffen wird? Dass man am Ende sagt, okay, wir haben es mit dem Schiff nicht geschafft, aber da ist ein anderes und das würde ja schon reichen, man muss es ja nicht komplett...
Also ich meine heute ein entsprechendes Gerücht bei IMDb gelesen zu haben, dass Hawley schon selber angeteased hat, wenn es erfolgreich genug ist und der Kohle genug bekommt und die Zeit genug bekommt, dass er da gerne irgendwie in Staffel 3 hin möchte, wenn ich das richtig im Kopf habe und richtig gelesen habe. Aber ich glaube, das ist bisher alles nur totale Hirngespinste und noch kein konkreter Plan, sondern einfach so ein Wunsch vielleicht. Vorsichtig gesagt. Ja, also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich will das gar nicht sehen. Ich brauche diese Verbindung nicht. Ich möchte lieber hier eine verdammt nochmal abgeschlossene gute Geschichte sehen, die mir erklärt, warum sie da ist und die mir vielleicht auch nochmal zumindest einen Spannungswert bringt. Horror erwarte ich bei der zweiten Staffel schon gar nicht mehr, sondern vielleicht einfach einsteigen in diese Welt, einsteigen in diese Konzerne. Ich gucke mir auch wirklich gerne weiter an, wie die sich als Konzerne gegenseitig behaken und sich die Welt untereinander neu aufteilen oder sowas. Da bin ich dabei. Aber ich glaube, die Verbindung brauche ich nicht dringend, weil ich hab die Sorge, dass sie das nur falsch machen könnten.
Ja, was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist mit diesem Weyland und Yutani. Im ersten ist es nur Weyland und im zweiten ist es Weyland und Yutani. Das heißt also, genau da ist sozusagen dieser Verschmelzung passiert. Also das habe ich nicht ganz gecheckt, wie das hier zusammenhängen soll. Also wo wir uns da jetzt eigentlich zeitlich befinden. Deswegen war ich vor uns irritiert, als ihr gesagt habt, das spielt jetzt irgendwie davor. Ja. Deswegen, vielleicht ist es auch irgendeine ganz andere Timeline. Vielleicht ist das einfach nur die Welt genommen, wir haben sozusagen eine ganz andere Timeline, in der wir uns da befinden, aber who knows.
Das spielt vor dem ersten, haben sie ganz offiziell so gesagt.
Ich glaube auch, dass du dich nicht, also du kannst, ich würde es verstehen, das ist ja nicht so ganz klar, ignoriert er jetzt Prometheus und Covenant, das weiß man ja auch nicht, weil Covenant ist ja am Ende auch irgendwie eher ans Leere gelaufen, beziehungsweise nicht zu Ende erzählt worden, muss man ja sagen. Geht nicht ganz klar, das kann er auch ignorieren, aber ich glaube nicht, dass Noah Hawley oder irgendein Mensch auf der Welt sich anmaßen würde, eine Alien-Serie zu machen, um Alien dabei zu ignorieren. Ich glaube, dass so weit würde Disney auch nicht gehen, weil die wissen, die haben hier einen Kultfilm eingekauft, sich zurückgekauft. Das geht nicht. Also ich glaube eher, das ist ja das Schlimme bei Disney, dass wir in Staffel 3 dann am Ende dreht sich eine CGI-verjüngte Sigourney Weaver um und sagt, lasst uns auf eine Mission gehen. Weißt du, vor sowas habe ich halt Angst. Mhm. Aber ja, beschreibe es mal nicht.
Aber auch,
ja.
Du hast aber auch das schlimmstmögliche Bild fast schon wieder gezeigt.
Ja, das Ende von Rogue One ist genau so, Berg. Also das hast du noch vor dir. Aber gut.
Ja, das stimmt wohl.
Alles klar. Aber dann, ich bin auf jeden Fall auch genauso froh wie ihr, das ablassen zu können. Ich habe mir während der Serie viele Notizen gemacht und ich habe wirklich Angst gehabt, dass ich der Einzige bin, der hier zu meckern hat. Aber ich möchte es auch nochmal klarstellen, die Hörer da draußen, die jetzt noch eingeschaltet haben, wir meckern auch nur, weil wir es lieben. So nämlich. Es ist so nicht egal. Das ist ein geiles Vieh, das ist ein geiles Franchise, wir lieben das. Und natürlich brauchen die beim nächsten, was auch immer da kommt, nur einen Xenomorphen drauf flatschen und ich schalte eh wieder ein.
Hundertprozentig.
Yes. Sehr schön. Gut, dann an unsere Freunde von den Nostromo-Gesprächen, Basti und Udo, vielen, vielen Dank. Hat genauso viel Spaß gemacht, wie ich mir erhofft habe. Einfach ein schönes Gespräch in diesem Universum. Wir sehen uns dann bald bei euch.
Gerne.
Das planen wir jetzt nochmal schön. Und würde dann einfach an der Stelle sagen, wir versuchen mal das. Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt.
Spoilerfrei.
Sehr schön.
Großartig, gleich sehr beim gut. ersten Anlauf.
Yay!
Wird da heimlich die ganzen Folgen gehört.
Schön. Geil.
Oh, scheiße.
Danke euch, Jungs, war super.
Das ist die Macht des Schnittes. Das wird niemand wissen. Niemand wird es wissen.